Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Kickers Radio. Heute gegenüber, nach vielen Wünschen, die wir bekommen haben, sitzt die Laura. Hi Laura, grüß dich.
Hi Jan und hallo an alle zu Hause. Freut mich, dass ich wieder hier sein darf. Du hast mich ein bisschen verwirrt, weil wir die Plätze getauscht haben. Ich sitze jetzt auf der anderen Seite in unserer Aufnahmekabine. Genau, aber das Feedback war echt super cool. Vielen Dank dafür und ich freue mich auf unser Gespräch heute.
Ja, cool, genau. Ich glaube, du sagst es schon, wir dürfen uns bedanken bei allen Menschen da draußen, die sich ja sehr zahlreich vor allen Dingen auch gemeldet haben nach der letzten Episode, die wir beide aufgezeichnet haben, wo wir auch euch gebeten haben da draußen, hey, gebt uns doch mal gerne ein Feedback. Wie kam das an bei euch? Was sind vor allen Dingen vielleicht auch Themenwünsche, die ihr habt? Und das Feedback war sehr, sehr positiv, was uns sehr freut, weil uns die Episode natürlich auch große Freude bereitet hat, sie aufzuzeichnen. Und heute haben wir das ein oder andere Thema mitgebracht für euch. Wir wollen aber auch erstmal, weil so viel Feedback kam, auf die Fragen daraus eingehen, beziehungsweise auch vielleicht mal für alle da draußen. Ich glaube, wir dürfen sagen, das Hauptfeedback, was kam auch an Themen, war natürlich in hinsichtlich, wie kann man den weiblichen Zyklus ins Training mit einbinden? Wie ist es mit einer Energieverfügbarkeit im Training? Oder was sind Worst-Case-Szenarien, wie wenn ein Red S auftritt und eine ja auch relative Energieverfügbarkeit einfach geringer wird, wenn man es jetzt mal auf Deutsch übersetzt. Weiß nicht, was haben wir sonst noch für Themen gehabt, die ankamen bei dir?
Also das war wirklich, also generell Ernährung war ein großes Thema. Also da würde ich sagen, es passt halt eigentlich sehr gut, gerade natürlich zu diesem Thema Energieverfügbarkeit, wie du gesagt hast, und am Ende auch zum Zyklus Beschwerden oder Training mit dem Zyklus. Da ist wirklich eins meiner Hauptlearnings über die letzten Jahre wirklich dieses Thema, dem Körper genügend Energie zur Verfügung zu stellen, führt eben auch zu einem stabilen Zyklus. Und da, ja, muss man einfach sagen, ist mit Triathlon ist es quasi eine Höchstherausforderung, weil wenn man für drei Sportarten trainiert, kommen einfach sehr viele Stunden zusammen, der Körper verbraucht super viel Energie. Also das war ein großes Thema und das fand ich auch sehr cool, weil ich glaube, das ist halt eben vor allem ein Thema, was für die meisten Menschen, die doch dann fast jeden Tag ein bis zweimal vielleicht sogar Sport machen, das ist ja nicht nur im Profibereich so, sondern es gibt viele Altersklassenathleten, die auch zweimal am Tag trainieren und da ist das Thema Energie tatsächlich ein riesengroßer Punkt für vor allem ein gesundes Sporttreiben und eine gute Leistungsfähigkeit. Ich muss gerade überlegen, also es waren noch ein paar andere Fragen, es waren vor allem auch einfach ganz nette Worte, also dass es Ihnen gut gefallen hat, das war natürlich total schön und hat uns dann auch bestärkt darin, dann wieder hier zu sein, genau, und sicher dann auch nicht das letzte Mal. Wir haben uns ja auch so ein bisschen vorgenommen, dass wir eben vielleicht bestimmte Themen so ein bisschen oberflächlicher besprechen und dann aber eben auch je nach Wunsch eben auch mal wirklich einen Deep Dive machen. Mhm. Also vielleicht ist es dann auch sowas eher in Richtung Nerd-Talk-Folge, die dann wirklich nur diejenigen interessiert, die wirkliches Interesse an dem Thema haben. Aber trotzdem, glaube ich, ist es cool, wenn man mal hier und da ein paar Themen anschneidet, ein paar Punkte einstreut, worauf du als Coach achtest, worauf ich als Athlet achte und wo vielleicht dann hoffentlich doch jeder, auch wenn es nur ein kleiner Denkimpuls mal ist, mitzunehmen und mal irgendwie so sein eigenes Handeln mal so ein bisschen zu hinterfragen oder zu schauen, wie man das selbst so macht.
Ja, genau. Ja, du hast mir ja auch geschickt, was bei dir dann über Instagram, über den Fragensticker an Feedback kam. Da war dann auch so ein bisschen auch vor allen Dingen noch Umgang mit Reisestress. Reisestress, glaube ich, in der Hinsicht gar nicht nur von der Logistik, sondern auch von der Umsetzung der Ernährung, von der Umsetzung, hey, du hast ein anderes Umfeld, als du sonst gewohnt bist. Wie gehst du dann damit um, dass die Trainingsqualität trotzdem sehr hoch ist und dass sie natürlich trotzdem sitzen muss, weil es wichtig ist, auch in den Tagen rund um eine Reise. Solche Dinge, die wir vielleicht auch mal anschneiden können.
Auch vielleicht sogar, ich denke, das Thema Reisen ist super spannend, also gerade zu Wettkämpfen ins Trainingslager, also wenn es wirklich darum geht, dass man dort an dem Ort, wo man hinreist, auch performen möchte und dann unter Umständen eben auch sein ganzes Equipment mitnehmen möchte. Und ja, wie wir das organisieren, auf was man da achten muss, das ist natürlich ein Riesenfass, super wichtiges Thema, gerade auch, wer mit seinem Fahrrad verreist, weiß einfach, dass bei dem Fahrrad viel passieren kann und vor allem dann natürlich, wenn man es gerade nicht gebrauchen kann. Richtig. Und ich denke schon, da gibt es natürlich auch haben wir viele Erfahrungen natürlich selber sammeln dürfen über die letzten Jahre. Muss ich dann auch vielleicht mal drüber nachdenken, was so die
Hauptlearnings
sind. Wobei ich habe eine, die witzigste Geschichte, die kann ich vielleicht sogar später noch erzählen. Ja, also es gab ein Ding, das ist noch gar nicht so lange her, das hat echt alles getoppt.
Das können wir gerne mal machen.
Genau. Also ich glaube, an Themen wird es uns nicht ausgehen und wir werden auch sicher immer wieder gern mal von euch Feedback fordern, weil wir machen natürlich den Podcast primär für euch, dass ihr gut unterhalten werdet, dass wir euch was mitgeben können und
Dass wir auch nochmal eine weitere Plattform einfach haben, wirklich um Wissen mit euch zu teilen, weil Wissen für sich alleine zu behalten ist immer relativ langweilig, weil dann können sich nicht so viele dran erfreuen. Aber lass uns doch mal, bevor wir jetzt direkt gleich mit den Fragen von dem, was auch an Feedback kam, einsteigen, mal ein bisschen softer einsteigen. Wie waren die letzten Wochen für dich jetzt mal wieder längere Zeit zu Hause zu bleiben und auch hier in der Region rund um Heidelberg trainieren zu können?
Ja, das war richtig gut. Es tat richtig gut und wir wohnen hier nicht umsonst in der Heidelberger Ecke, sondern genau aus dem Grund, was du gerade gesagt hast. Das ist eine sehr, sehr schöne Region auch zum Trainieren und oft bin ich halt einfach nur sehr kurz hier und wenn dann das Wetter nicht passt, dann bin ich halt auch gerade auf dem Fahrrad nicht so viel draußen, vor allem im Odenwald unterwegs und das war tatsächlich jetzt was ich über die letzten Wochen richtig auskosten konnte. Ich durfte auch ein paar längere Einheiten fahren. Das heißt, wenn man mal so 4 Stunden unterwegs ist, dann kommt man ja auch ein bisschen irgendwo hin. Das habe ich dann genutzt und ein paar ganz coole Runden gedreht. Und ja, es waren echt geniale Tage, auch vom Wetter dabei. Habt ihr zu Hause sicher auch hoffentlich genießen können.
Hoffentlich,
also, ja. Ich bin bestimmt 3-mal kurz gefahren. Das fand ich schon richtig gut. Und ich bin schon eher so... Also eine Frostbeule, das heißt, wenn ich das mache, dann war das Wetter schon richtig gut. Und was vor allem für mich sehr schön war, dass ich wiederkehrende Einheiten hatte, die so aufeinander aufgebaut haben. Und wenn man die natürlich dann, sage ich mal, auf den gleichen Strecken auch machen kann, hat man ja auch so ein bisschen so den Vergleich für sich vom Gefühl und sieht, verbessert man sich. Das ist natürlich immer das, was man sich erhofft. Und ich trainiere ja auch sehr, sehr gerne Indoor bei mir zu Hause. Vor allem habe ich so eine Kernlaufsession, die ich halt super gerne auf dem Laufband mache. Ich weiß, sehr viele finden das wahrscheinlich ganz furchtbar, aber bei mir ist es echt so, ich schwöre da richtig drauf. Also gerade so Tempowechsel auf dem Laufband zu machen, weil man einfach so ein bisschen natürlich den Kopf auch mehr ausschalten kann und einfach machen muss. Selbst wenn man draußen langsamer wollen werden würde, geht das halt auf dem Laufband nicht. Und ich habe einfach das Gefühl, dass das mir extrem gut tut. Und das war halt cool, gerade diese Serien so ein bisschen aufzubauen. Das hat sehr viel Freude gemacht. Und ja, ich bin sogar jetzt ein bisschen traurig, dass es bald schon wieder weggeht. Aber es war cool, hat Spaß gemacht und mir einmal mehr gezeigt, dass wir hier an einer sehr schönen Ecke wohnen.
Absolut. Ich kenne es ja selber auch aus meinem eigenen Training, wenn ich hier unterwegs bin. Es ist schon, gerade wenn man dann auch, du sagst, es längere Runden auf dem Rad drehen kann hier im Odenwald, das ist einfach sehr schön. Und dann gerade für dich ist es natürlich cool, wenn du auch mal unter der Woche rund um die Mittagszeit dann draußen dort unterwegs bist oder einfach tagsüber nicht zu Hauptverkehrszeiten, wie es eher morgens oder abends dann auch ist, im Feierabend dann im Zweifelsfall. Und da ist dann auch wirklich mal nichts los. Und ich würde wahrscheinlich sagen, ich kenne jeden Brunnen hier. Du kennst wahrscheinlich noch den einen mehr, der hier in der Umgebung ist, wo man dann auch die Flaschen auffüllen kann bei der längeren Radrunde und einfach wirklich eine gute Zeit auf dem Rad hat, ohne dass man viel stoppen muss oder ohne dass man wirklich sich Gedanken machen muss, hey, wie kann ich meine Verpflegung jetzt sichern? Weil du weißt dann, okay, das geht vielleicht auch Richtung Vorbereitung von...
Da kann ich jetzt gerade mal einhaken, weil ich nämlich genau eine Runde gefahren bin, wo ich nämlich wusste, da ist kein Brunnen.
Aha.
Und wenn man da wirklich mal tief im Odenwald drin ist, da gibt es dann auch nicht mehr so viele Tankstellen. Und da habe ich tatsächlich mir so Softflasks noch zusätzlich gefüllt und bin halt so richtig voll beladen im Trikot losgefahren. Und das hat mir das dann aber ermöglicht, dass ich halt wirklich zumindest über 3 Stunden, bis ich wusste, dass dann eine Tankstelle kommt, da gut durchgekommen bin, ohne jetzt halt auch in ein Flüssigkeitsdefizit zu kommen, weil gerade so mit Gels und Riegeln und so kann man sich ganz gut die Trikottasche vollpacken. Also ich glaube, da habe ich sehr viel dabei gehabt, aber Flüssigkeit ist dann halt doch ein Thema irgendwann.
Ist das Thema,
und das war aber eigentlich echt ganz cool, weil die Softflasks, wenn die leer sind, dann nehmen die ja auch nicht mehr viel Platz weg.
Ja, genau, die passen gut ins Trikot.
Fand ich sogar besser halt, als jetzt noch irgendwie eine zusätzliche Radflasche mitzunehmen, weil die hast du dann halt die ganze Zeit hinten weiter in dem gleichen Volumen drin.
Ja, das stimmt. Die wird ein bisschen leichter, aber sie ist halt trotzdem im gleichen Volumen dran. Ja, das geht eigentlich, das ist eigentlich vielleicht sogar eine ganz gute Überleitung, weil das geht direkt in das erste.
Kurz muss ich mal noch einhaken, ja, weil jetzt schwärmst du hier so von unserer Region und bist trotzdem in deinem Urlaub, der gerade war, erstmal geflohen. Erzähl doch vielleicht du auch nochmal ganz kurz, wo du die letzten 2 Wochen warst.
Ich war die letzten 2 Wochen mit dem Rad und teilweise mit Begleitung mit einem guten Freund von mir aus Studienzeiten, als ich noch in Frankfurt gewohnt habe, in der Provence, in Südfrankreich, rund um die Region rund um den Mont Ventoux, die ich schon ganz gut kenne, weil wir auch mit der Family früher schon dort im Urlaub waren. Ich auch letztes Jahr mit meinem Bruder dort im Urlaub war und wir eine Bikepacking-Runde durch die Provence gedreht haben. Also einfach eine Region, die ich sehr gut kenne. Und einfach eine Region, wo ich weiß, da ist wettergarantiemäßig auf jeden Fall gut was zu machen. Und es ist auf jeden Fall schön warm. Auch dort. Es war
also auch auf den Bergen?
Auch auf den Bergen. Gerade der Mont Ventoux, der ja mit Abstand der höchste Berg dann in der Provence ist, mit ein bisschen über 1900 Meter am höchsten Punkt, der ist ganzjährlich geöffnet bis zum, das nennt sich Chalet Renard. Die, die schon mal dort waren, die kennen das. Das ist praktisch die Mittelstation auf dem Weg nach oben, gerade von eher südlich kommt, von der Südseite dann praktisch aus. Und ganz nach oben dauert dann meistens Mitte April, bis es geöffnet ist. Und zwar auch so, als wir ankamen, lag oben auf den letzten 6 Kilometer sind es ungefähr, wenn ich es richtig im Kopf habe, noch so 1,5 Meter Schnee auf der Straße.
Okay.
Im Laufe der ersten Woche ist es dann sehr gut weggetaut und jetzt gerade zum Schluss, als ich dann weggefahren bin, haben sie ihn gerade praktisch geöffnet.
Du bist mit deinem Gravelbike dann da einfach drüber gefahren und dein Kumpel mit dem Rennrad, der hat ein Problem.
Ja, kann man so sagen. Tatsächlich, als wir gemeinsam unterwegs waren, habe ich es ihm nicht angetan, dass ich da über den Schnee drüber bin. Als er dann in der 2. Woche nicht mehr da war, bin ich dann auch mal über den Schnee nach oben gefahren. Als dann wirklich nur noch, da lag dann wirklich nur noch auf 800 Metern, also Streckenlänge 800 Meter, ein bisschen Schnee und bin dann auch mal ganz nach oben gefahren.
Und wie viele Kilometer hast du gemacht?
Jetzt muss ich überlegen, ich glaube in 12 Tagen waren es ein bisschen mehr als 1000 Kilometer.
Cool. Hast du Höhenmeter auch?
Ja, auf jeden Fall jede Menge Höhenmeter. Ich glaube, fast jede Runde hat über 2000 Höhenmeter, die wir gefahren sind.
Cool.
Und gar nicht so eine enorm lange Streckenlänge, aber einfach, wir hatten dann in der 2. Woche 20 Grad bis 35 Grad in der Sonne teilweise.
Echt?
Es war schon enorm warm. Ich habe mich auch mit den Menschen dort unterhalten, weil wir hatten ein Airbnb gemietet und habe dann auch gefragt, wie es eigentlich in den letzten Jahren dort war, von der Temperatur im April, ob das regelmäßiger jetzt auch schon in den letzten Jahren aufgetreten ist. Und sie haben dann auch gesagt, eigentlich nicht. Und dieses Jahr ist so, dass im Anfang April, dass es schon so heiß ist, können sie sich gar nicht dran erinnern.
Ich würde sagen, es ist gut, dass wir darüber reden, weil mein erstes Rennen ist ja in Aix-en-Provence. Jetzt
richtig,
muss ich
fast
darüber nachdenken, eine Heat Prep zu machen.
Also in der Provence, dort wirklich in den Bergen, auch in dem Teil der Provence, wo dann das Rennen ist. Das ist ja nochmal 100 Kilometer südlicher von dort, wo ich jetzt war, Aix-en-Provence ungefähr. Also nicht ganz 100 Kilometer, aber 80 Kilometer ungefähr. Dort ist es schon auf jeden Fall ziemlich, ziemlich heiß. Im Hochsommer. Das kenne ich aus dem Hochsommer. Ja. Jetzt zu der Zeit des Rennens ist ja rund Mitte, Ende Mai, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Mitte Mai, ja.
Ich weiß das genaue Datum nicht. Am 17., 18. sowas.
Ja.
Auf jeden Fall. Du weißt es offensichtlich auch nicht. Ich hoffe, du schaust dir vorher nochmal die Strecke an. Die Strecke ist auf jeden Fall schön.
Kennst du die?
Ich kenne die Strecke, ja. Ich war jetzt auf Teilen der Strecke auch unterwegs, als wir dort waren. Und gerade dort dazwischen liegt so ein Nationalpark, der Luberon Nationalpark, wo ich dann auch noch einen weiteren Freund von mir, der auch aus Frankfurt kommt, der dort vor 4 Jahren jetzt die dort einfach sich mit der Familie dann auch regelmäßiger treffen, dort in Urlaub zu gehen. Und wir uns jetzt zufällig dann, habe ich mitbekommen, dass er auch dort ist, haben uns jetzt länger nicht gesehen, sind dann auch eine Runde zusammen mit dem Rad gefahren durch diesen Nationalpark. Und das ist einfach sehr schön. Ich mache sehr gerne Werbung für diese Region, auch jetzt hier im Podcast, weil ich schon so oft dort war und weil einfach dort die Menschen sind nicht nur sehr nett, sondern man hat einfach eine Infrastruktur, die fürs Radfahren unfassbar gut ist.
Ja, das klingt sehr gut. Also ich bin auch sehr gespannt. Ich war tatsächlich noch nie wirklich da und freue mich da auch sehr drauf. Und ich kann dich beruhigen, ich werde mich schon noch mal ein bisschen beschäftigen mit dem genauen Renndatum. Die Anmeldung habe ich gemacht und die Anreise ist auch schon geplant. Und mit den Strecken werde ich mich auf jeden Fall auch noch auseinandersetzen.
Cool. Ja, das Einzige, worauf man sich einstellen darf manchmal, ist, dass gerade im Frühjahr der Mistral, der Wind, der dort weht, ziemlich stark sein kann. In der ersten Woche hatten wir auch Windböen regelmäßig über 80 km/h. Was natürlich teilweise war es dann wirklich so, dass wir, ich sage dann immer so, so ein Wind mit so ein bisschen Standgas, der so 40, 50 km/h war, dann fährt man halt wirklich auch in der Ebene, im Zweifelsfall bei 200 Watt, 12, 13 km/h und es ist wirklich flach.
Ja, ich glaube, das kenne ich so ein bisschen aus Hawaii.
Andersrum fliegt man dann natürlich mit 50 bis 60 km/h auf dem Rückweg zurück und fährt 150 Watt.
Vielleicht packe ich dann verschiedene Vorderradoptionen ein und zur Scheibe noch ein normales Hinterrad.
Ja, auch da habe ich schon sehr viele Fragen bekommen, auch Richtung Radtechnik. Wie geht man bei Seitenwinden, wie geht man bei Wind mit dem Rad um? Das ist wahrscheinlich auch nochmal dieses ganze Radtechnik-Thema auch nochmal ein Thema für eine ganz eigene Folge, die man nochmal machen kann. Aber auch da kann ich jetzt auch nochmal in der Kürze sagen, lasst euch vom Wind nicht zu sehr verängstigen. Ihr steuert euer Rad immer noch selber, ob auch wenn starker Wind weht. Und das,
ich würde sagen, die Gefahr geht da eigentlich von den Fahrzeugen aus, richtig, die einen dann, wenn sie einen überholen, ja kurz den Wind nehmen. Und in dem Moment, wenn sie vorbeiziehen, eigentlich dann...
Genau, ja. Oder auch wenn Fahrzeuge entgegenkommen, gerade LKWs, die dann nochmal einfach für eine Veränderung des Windes zu dem Zeitpunkt sorgen.
Genau.
Und man einfach, man muss sich darauf einstellen.
Ja.
Das ist, glaube ich, am...
Auf jeden Fall. Und im Zweifel würde ich sagen, lieber... nicht fahren an dem Tag, wenn es eine Trainingsausfahrt ist. Und im Rennen sehe ich es auch ein bisschen anders, weil da hat man in der Regel die ganze Fahrspur zur Verfügung.
Genau.
Das heißt, selbst wenn es einmal so ein bisschen versetzt, ist das natürlich kein tolles Gefühl. Aber eigentlich, wenn man entspannt bleibt sozusagen und den Lenker festhält, kann einem nicht so viel passieren.
Ja.
Wenn aber natürlich Verkehr ist und dann gerade ein Auto kommt, ist natürlich blöd.
Genau. Ja, also ein sehr, sehr runder Urlaub, sehr runde 2 Wochen. Für mich ist der Vorteil, dass ich ziemlich fließend Französisch spreche und natürlich dann auch in der Region sehr gut zurechtkomme, weil ich glaube, das ist auch was, was man immer, das wäre auch nicht anders, wenn man hier im Odenwald Urlaub macht und versucht, auf Englisch zurechtzukommen. Ich weiß nicht, wie gut das funktioniert, aber dort ist natürlich auch so, wenn man versucht, in einem Dorf auf Englisch zurechtzukommen, es funktioniert mit Händen und Füßen. Aber wenn man die Landessprache spricht, ist natürlich immer noch mal ein Erlebnis, was deutlich angenehmer ist.
Ja, auf jeden Fall. So, jetzt hast du genug geflext hier.
Ich glaube auch am
Radform gut jetzt, Französisch habe ich auch.
Bräune ist gut geworden auf jeden Fall. Jetzt fängt ja an, auch das Wetter hier wieder gut zu werden. Also alles im grünen Bereich.
Sehr genau. Gut.
Aber das geht in das Thema Ernährung im Alltag, Training im Alltag, im Reisealltag vor allen Dingen, was auch als Frage wirklich aufkam oder mehrfach aufkam, auch jetzt bei dir an Feedback. Lass uns mal darüber sprechen, wenn wir jetzt einfach vielleicht so ein paar kleine Tipps mit nach draußen geben dürfen. Wie bereitet man so eine Reise vor? Kannst du auch nochmal gerne sagen oder auch dann gerne ich, was ich meinen Athleten und Athletinnen auch mit an die Hand gebe. Wir haben jetzt eben schon darüber gesprochen, Brunnen einfach mal zu kennen, wo kriege ich Wasser und auch einfach nicht blauäugig vorzugehen, zu sagen, hey, jede Tankstelle, die in irgendeinem Dorf irgendwo ist, kann auch sein, dass man so eine Odenwald-Tankstelle mitten im Nirgendwo mal zu hat.
Auf jeden Fall. Also ich denke, wir sollten ein bisschen unterscheiden zwischen, also das, was du jetzt gesagt hast, also Trainings, könnte man auch sagen, Trainingsernährung, Verpflegung, dann aber auch, wenn man irgendwo hinfliegt, also eine längere Reise macht, wo man vielleicht auch wirklich limitiert ist von dem, was man mitnehmen kann. Und vielleicht eine Reise, wo man mit dem eigenen Auto oder so hinfährt, wo man jetzt nicht ganz so limitiert ist. Also vielleicht können wir das so
ein
bisschen einteilen.
Ja, finde ich gut. Lass uns doch gerne direkt mal mit einer mit Umgang wirklich bei Reisen und im Nachgang von Reisen dann wirklich mal so machen. Auch wenn du hast ja auch dann immer regelmäßig Mediatermine. Und dann bist du auch mal für 4, 5 Tage, ich sage es einfach mal in Hamburg zum Beispiel. In diesen 4, 5 Tagen wirst du nicht jeden Tag einen Ruhetag machen, sondern du wirst auch trainieren, bist aber im Hotel untergebracht. Das heißt, du hast nicht die Möglichkeit, auf eine Küche zuzugreifen und so wie zu Hause dann entweder, dass Philipp oder dass du, ihr euch darum kümmert, dass die Verpflegung rund ums Training gesichert ist und schon vorbereitet ist, sondern bist natürlich auch angewiesen auf das, was in dem Hotel dann zu essen mitgemacht wird.
Genau, also jetzt Hamburg wäre so ein Beispiel, wo wir zum Beispiel mit dem Auto hinfahren würden. Das heißt, da habe ich dann die Möglichkeit, wirklich zu Hause sehr viel auch schon zu preppen, vorzubereiten.
Zu preppen, ja.
Und in der Regel ist es so, dass ich dann wirklich eine gesamte Essenskiste dabei habe. Und du sagst jetzt, man kann auf dem Hotelzimmer
Sorry, wenn ich dich unterbreche. Diese Essenskiste stelle ich mir jetzt ungefähr vor, so 50 Zentimeter breit, 60 Zentimeter hoch.
Ja, du kennst ja diese grauen Stapelkisten, oder?
Hier steht direkt eine neben uns.
Genau, da geht schon ein bisschen was rein. Die kriege ich auf jeden Fall voll.
Okay.
Und zum Thema, man kann auf dem Hotelzimmer nicht kochen, kann ich dir nur erzählen, dass doch mehr geht, als man denkt. Und zwar habe ich so einen Kochtopf, der über die Steckdose funktioniert. Und da drin kannst du echt sehr, sehr viel machen, was sehr cool ist. Und den nehme ich eigentlich, also auch auf Flugreisen nehme ich den immer mit. Der ist nicht so groß und schwer. Und es lohnt sich wirklich, weil mir das halt wirklich eine Unabhängigkeit gibt. Und vor allem auch eine Sicherheit, dass gerade jetzt vor einem Wettkampf, ich wirklich weiß, was ich bekomme, dass da auch nicht, also zum Beispiel esse ich sehr gerne Reis dann. Das kann man natürlich super easy da drin kochen. Reis ist auch immer so ein Thema, wenn der nicht super frisch ist, kann der auch virenbelastet oder keimbelastet sein. Und bei so Hotels und so, du weißt einfach nicht. Ja. Also ja, gerade so, sage ich mal, Buffet. Die Gefahr, dass du am Buffet dir halt noch irgendwas vorm Rennen einfängst, die ist auf jeden Fall groß. Deswegen versuche ich tatsächlich, da reden wir jetzt aber eher so, sage ich mal, 3 Tage vor dem Rennen, eigentlich fast ausschließlich selbst für mich zu kochen. Und das Praktische daran ist, dass wirklich vor dem Ironman die Ernährung sehr simpel wird. Das heißt, ich reduziere halt wirklich Obst und Gemüse sehr, also vor allem Gemüse in dem Fall, also Ballaststoffe fahre ich runter. Und die Ernährung besteht eigentlich primär aus einfachen Kohlenhydraten und noch Eiweißen und Fett. Und das kann ich halt alles super gut da machen. Also ich koche mir dann extrem gerne, wie gesagt, Reis, Quinoa. In diesem Topf könntest du auch Kartoffeln kochen, könntest auch Nudeln kochen und dann kannst du dir ja mitnehmen, Tomatensoßen. Ich bin Vegetarier, ich nehme mir dann Tofu noch mit, ich koche mir Eier da drin. Die kann man sich natürlich, könnte man auch schon hart gekocht mitnehmen, das wäre auch sowas, wo man einfach weiß, okay, da habe ich eine sehr gute Eiweißquelle dann. Avocado ist zum Beispiel auch noch was ich sehr gerne esse, weil es einfach nicht so schwer verdaulich ist und einfach auch nochmal gute Fette liefert. Und dann zum Beispiel von den Gemüsen, damit es nicht zu eintönig wird, kann man sehr gut eigentlich noch Tomaten essen. Die haben sehr niedrigen Ballaststoffanteil, sehr hohen Wassergehalt. Gurke wäre zum Beispiel auch so ein Lebensmittel. Feta vertrage ich zum Beispiel auch noch sehr gut vom Rennen. Und da kann man sich dann einfach so Bowls bauen. Mhm. Und im Endeffekt braucht man nur eine Schale. Kocher würde ich wirklich jedem, der das irgendwie, sage ich mal, ernsthaft betreibt, ans Herz legen. Man kann sich da morgens den Porridge drin kochen, das mache ich dann auch eben am Rennen morgen. Ich nehme dann natürlich noch einen Schwamm mit, ein bisschen Spülmittel und so, also so eine kleine Küchenausstattung, ein Handtuch und ein bisschen Besteck und so, dann ein Messer, dann kann man schon sehr, sehr viel machen. Aeropress für einen Kaffee.
Für einen Kaffee, wichtig, sehr wichtig.
Und dann natürlich die gesamte Sportnutrition auch noch.
Ja.
Da kommt natürlich auch einiges zusammen, weil ich natürlich gerade auch in der Rennwoche einfach noch optimal versorgt sein will. Also da ist wirklich eigentlich keine Einheit dabei, außer vielleicht irgendwie ein kleiner Lauf, die nicht versorgt ist. Das heißt, da nehme ich für mich fürs Training immer sehr gerne dann Power Carb. Das habe ich dann auf jeden Fall dabei als Pulver von Ministry. Habe immer genügend Riegel auch dabei, gerade so Porridge Bar oder den Protein Bar, dass ich einfach immer, wenn ich auch irgendwie einen kleinen Hunger habe oder so, oder du hast gesagt, man hat dann auch noch viele Termine. Das heißt, da habe ich immer irgendwas dabei, dass ich eigentlich nie so krass Hunger kriege oder so das Gefühl, von, boah, die Pause jetzt zwischen den Mahlzeiten war viel zu lang. Also, dass man da einfach wirklich schaut, dass man eigentlich, man könnte fast sagen, so ein bisschen überversorgt ist, aber einfach vor allem gut versorgt. Und gerade in Hamburg letztes Jahr, da war es dann so, dann habe ich gesagt so, hey, jetzt entspann dich mal, jetzt gehen wir auch nochmal zusammen essen mit dem Team. Und da war dann echt das Problem, dass wir halt auch nicht rechtzeitig genug irgendwie was reserviert haben oder so. Und dann sind wir da am Ende, glaube ich, über eine Stunde nur rumgetingelt, um einen Platz in ein Restaurant zu finden. Und das war dann natürlich auch so voll, dass es dann nicht wirklich schnell ging, bis das Essen da war. Und das war für mich schon wieder so ein Reminder, wo ich mir gesagt habe, hey, das war unnötiger Stress. Eigentlich haben wir dann, sage ich mal, um einen optimalen Ablauf auch zu haben für die Ernährung, viel zu spät gegessen. Und am Ende wäre es natürlich da dann smarter gewesen, einfach bei meinem normalen Verpflegen zu bleiben. Ist natürlich so ein bisschen nicht ganz sozial und so. Und wie gesagt, das ist auch ganz klar der Punkt, wo ich sage, da müsst ihr entscheiden, wie wichtig für euch das optimale Gelingen des Wettkampfs ist, auch gerade was dann den Magen-Darm-Trakt angeht. Weil da ist natürlich so, dass ich durch, ich sag mal, diese speziellere Form der Ernährung, die ich dann da betreibe, ich natürlich das Risiko von Magen-Darm-Problemen extrem minimiere. Ja. Und natürlich ist es schöner, irgendwie dann nochmal mit allen Leuten da irgendwie quasi ins Restaurant zu gehen. Und kann man natürlich auch gut planen. Also da bin ich halt nicht so richtig gut drin und das ist mir da auf die Füße gefallen. Aber da sind bestimmt viele von euch dabei, die da richtig gut drin sind. Und dann ist es natürlich auch kein Problem. Aber es macht sich definitiv Sinn, halt sich zu überlegen, welche Lebensmittel möchte ich halt vielleicht eher oder sollte ich eher vermeiden, obwohl ich sie vielleicht gerne mag, aber die darf ich mir dann nach dem Rennen wieder gönnen, einfach damit das Rennen optimal gelingt. Und wenn ich jetzt fliege, ist es eigentlich genauso. Ja? Mhm. Dann kann ich halt nicht diese riesen Essenskiste mitnehmen und trotzdem geht ein Großteil von meinem Gepäck auch für tatsächlich Essen drauf.
Ja, cool. Ich würde da gerade mal einhaken, weil natürlich das... Gerade für dich ist es was, was unfassbar wichtig ist und dann auch entscheidet darüber, wie gut du mit diesem Reisestress dann wirklich umgehen kannst. Und auch weil du weißt, hey, ich habe meine gewohnten Muster, auch in der Ernährung und meine Dinge, die kenne ich gut und weiß, mit denen kommt mein Körper sehr gut zurecht. Die sichern mich ab, dass ich auch im Training dann in der Zeit, wo ich nicht an gewohnter Stelle unterwegs bin, gut performen kann. Und das gibt dir dann Sicherheit fürs Training und nicht andersrum.
Ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. Es gibt mir Sicherheit. Es gibt mir vor allem eben auch, wenn man vor Ort vielleicht mal spät ankommt irgendwo, weiß ich, hey, wir müssen jetzt nicht noch irgendwo uns auf die Suche begeben nach irgendwas zu essen, was dann im Idealfall irgendwie auch noch gesund ist oder gerade passt zu der Ernährung, die man machen sollte. Sondern ich weiß, ich habe das alles dabei. Ich kann im Zweifelsfall easy kurz noch eine Mahlzeit für Philipp und mich oder so machen. Mhm. Der macht dann auch sehr gerne diese, ich sage jetzt mal Ironman-Diät mit mir mit. Die schmeckt dem irgendwie sehr gut. Oder er sagt immer, hey, das tut mir voll gut. Mhm. und zum Beispiel sowas, ich mag es auch am Rennmorgen, mache ich mir immer Mandelmus in meinen Porridge, dass ich einfach noch so ein bisschen Fett auch als Grundlage habe. Und wenn, also keine Ahnung, es gibt halt Länder, da weiß ich nicht, ob ich mir jetzt da vor Ort einen Mandelmus kaufen kann. Ja, das heißt, ein Glas Mandelmus, also gibt es ja kleinere auch, das wäre sowas, das nehme ich mir halt mit. Ja, da mag es jetzt Leute geben, die sehen meinen Koffer und die denken sich so, wo sie hinreist, ja, dass es da kein Essen gibt oder so. Aber ich, also so ein paar Sachen gibt es einfach und da habe ich halt natürlich die Erfahrung auch gemacht, dass es halt dann nicht immer ganz easy ist vor Ort.
Das stimmt, ich finde, das ist ein super wichtiger, das ist ein Hack oder ein Tipp für viele da draußen, den man auch mitgeben darf, ist, packt euch eure Reiseverpflegung, dann auch wenn ihr wisst, da passt vielleicht nicht super viel an zusätzlichem Essen noch rein, weil das ist dann jetzt auch der nächste Schritt, den wir gleich mal gehen, mal aus der Brille drauf zu schauen, dass das jetzt aus dem professionellen Sport bei dir natürlich ist, aber dass es auch dann natürlich den Fall gibt, ins Trainingslager zu reisen, zu wissen, hey, ich bin limitiert in dem, was ich einpacken kann und dann ist dann vielleicht kein Kochtopf dabei, man muss trotzdem irgendwie damit umgehen, aber sich Kleinigkeiten dann auch an Lebensmitteln mitzunehmen, bei denen man sich drauf freut, bei denen man weiß, man isst sie sehr gerne, die man vielleicht auch mit einem positiven Erlebnis verbindet oder einfach diese Verknüpfung hinterlegt, dass man weiß, hey, diese eine Sache, sei es jetzt ein Mandelmus für dich dann oder sei es, keine Ahnung, bei mir wäre es eher die Erdnussbutter zum Beispiel, die ich mitnehme, sei es die Erdnussbutter, die mir einfach dann, die mir Sicherheit gibt in der Hinsicht, würde ich sagen. Ja, das ist jetzt ein spannender Take zu sagen, hey, die Erdnussbutter gibt mir Sicherheit, wenn ich unterwegs bin.
Sehr witzig, wenn man das so rauscuttet. Aber ich habe zum Beispiel auch noch so ein paar vegane Gummibärchen, die mir auch Sicherheit geben.
Ja, okay, aber genau das sind die.
Diese sind mir Gummi, auch schon um die Welt
geil. Die Gummibärchen und die Verpflegung, die uns Sicherheit gibt. Finde ich sehr gut, auch wenn, ich sage ja immer gerne, gut verpflegt ist halb trainiert. An dem Spruch kann man jetzt sagen, ist definitiv was dran. Ob es jetzt wirklich halb trainiert ist, ich glaube, da dürfen wir mal ein Fragezeichen dahinter setzen. Aber nicht umsonst sprechen wir so intensiv über das Verpflegungsthema. Und wenn wir jetzt mal die Brille wechseln für die Umsetzung dann auch für Altersklassenathleten und Athletinnen und wissen, ja, da fährt jemand jetzt für 2 Wochen weg in ein Trainingslager, aber irgendwie ist das Trainingslager vielleicht auch so ein bisschen noch Urlaubszeit. Weil natürlich nicht nur die Zeit mit ganz viel Training gefüllt werden soll, dass man maximal ermüdet aus dem Urlaub zurückkommt und dann die ersten 2 Wochen im Job wieder total überladen wird mit allen Dingen, weil man einerseits müde ist vom ganzen vielen Training, was man gemacht hat und viel Arbeit auf einen wartet. Heißt, man muss sich auch Gedanken machen, wie geht man damit um, wenn man zurückkommt, dass man wieder in den Alltag starten kann.
Ja, ich glaube, also da ist wirklich für das Gelingen einmal super entscheidend natürlich, dass man einen Trainingsplan hat, der auch wirklich einen ein bisschen steuert und vielleicht davon abhält, dass man zu viel macht. Weil das ist natürlich dann auch der Faktor, der dazu führt, dass man vielleicht extrem fertig davon zurückkommt.
Genau. Und auch dieses Verpflegungsthema, einfach wirklich zu schauen, jeder Einzelne, auch ich bin da sehr, sehr rigoros auch in der Planung und auch in der Steuerung dann auch von Athleten und Athletinnen. Und wenn wirklich dann mal ein Tag schief läuft und zum Beispiel eine längere Radeinheit an einem Trainingslager geplant ist, die 4 Stunden lang ist, und in den 4 Stunden werden 2 Flaschen mit 900 Milliliter Flüssigkeit getrunken, und zwar vielleicht eine Menge von 350 Gramm Kohlenhydrate, die dann ausreichend ist für die Intensität, aber die Flüssigkeit, die nicht passt, dann werde ich da auf jeden Fall sofort draufspringen, werde sagen, hey, das funktioniert nicht, weil sonst der Trainingstag selbst an sich, der 4-Stunden-Tag, der mag funktioniert haben. Da mag die Anpassung auch einigermaßen da sein, aber alles, was in den nächsten Tagen kommt, da ist dann so ein Level an Dehydration, was aus dieser einen Einheit angesammelt ist, was so einen riesen Einfluss auf die nächsten Tage hat, dass wirklich sich das vor Augen zu führen, das ist unfassbar wichtig. Und da kommt wieder das Thema dann hinsichtlich Vorbereitung. Wie kann ich auf meinem Trainingslager, in meinem Trainingslager im Urlaub damit umgehen, dass ich vielleicht nicht jede Tankstelle zur Verfügung habe, sondern ich weiß, ich muss irgendwo mein Wasser auffüllen, und sei es nur ein kleiner Supermarkt. Aber das ist unfassbar wichtig.
Und es nimmt tatsächlich, also ich nehme halt mehrere Kilo unter Umständen Nutrition mit. Also das sind bestimmt 1 bis 2 Packungen Pulver, die ich dann meistens auch leer mache. Und dazu halt noch Gels und Riegel. Und ich denke dann immer, wenn es zu Hause liegt, das ist endlos viel. Und dann ist es doch meistens so, dass ich irgendwie vor Ort noch was dazu kaufen muss. Ja. Natürlich, wenn man eine entspanntere Einheit hat, kann es sich auch lohnen, irgendwo einen netten Kaffee-Kuchenstopp zu machen. Das ist ja auch eine Möglichkeit, über echte Lebensmittel
die Speicher wieder zu füllen. Genau, das ist ja auch dann dieses Urlaubsfeeling, was man dann dabei noch
hat. Auch ganz wichtig,
glaube
ich.
Genau, richtig. Und auch dieses Urlaubsfeeling lässt sich dann, gerade wenn man sich jetzt Gedanken macht, zum Beispiel, und so erstmal sagt, hey, ich bin im Trainingslager, ich möchte auch Urlaub haben, ich möchte auch mal abends was essen gehen, wie kann ich das denn umsetzen? Da ist eigentlich immer ganz gerne, was ich an die Hand gebe, dass wichtig ist, die Einheit muss gut verpflegt sein, direkt im Anschluss an die Einheit muss, selbst wenn sie um 18 Uhr endet und man geht um 19.30 Uhr irgendwo was essen, weil man einen Tisch reserviert hat zum Beispiel, muss direkt im Anschluss der Einheit gut Flüssigkeit nachverpflegt werden und auch eine Kleinigkeit gegessen oder getrunken werden. Irgendwie
Shake
muss, genau, ein Shake zum Beispiel, aber irgendeine Menge von Kohlenhydraten und Proteinen in Kombination. Dann kann man guten Gewissens sagen, jetzt gehe ich unter die Dusche, mache mich fertig, um abends essen zu gehen, und dann auch stressfrei beim Essen zu sein, zu sagen, hey, ich habe die Einheit gut verpflegt, ich habe mich direkt im Anschluss an die Einheit gut nachverpflegt, ich werde jetzt schauen, dass ich heute Abend was Leckeres esse, worauf ich Lust habe, nicht sparen, bitte keinen Salat essen, dann sage ich da immer gerne, natürlich gerne Salat zur Vorspeise, aber den Salat nicht als Hauptgericht nehmen.
Dass
einfach,
er nicht
weil,
das Volumen schon
genau,
im Magen
einfach,
füllt.
Genau, weil einfach, ja, und einfach die Kohlenhydrate im Salat sind sehr, sehr limitiert. Und nach längeren Trainingstagen und in Vorbereitung von weiteren längeren Trainingstagen bietet sich einfach eine Low-Carb-Versorgung nicht an.
Was ich ja da noch einen spannenden Punkt finde, weil oft ist ja so, wenn man in ein Hotel untergebracht ist im Trainingslager, hat man Halbpension. Mhm. Das heißt, es gibt natürlich ein gutes Frühstücksbuffet und dann eben ein Abendessen. Und da finde ich eigentlich eher die Herausforderung das Mittagessen. Natürlich kann man da irgendwo sicher Mittagessen gehen, aber das nimmt natürlich auch wieder viel Zeit in Anspruch.
Genau.
Und da würde ich jetzt sagen, kommt bei mir wieder mein Kochtopf zum Einsatz, weil natürlich gibt es auch mittlerweile viele, also jetzt so im Plaitas oder ich glaube im La Santa auch, gibt es viele Apartments, die haben auch eine kleine Küche mit Topf und so weiter. Das heißt, und meistens auch noch einen Shop in der Anlage, wo man Essen kaufen kann. Das heißt, die haben da schon so ein bisschen mitgedacht, dass Menschen vielleicht dann auch noch drumherum sich irgendwie was kochen. Und das ist wirklich sowas, was ich dann halt mache. Das heißt, ich koche mir dann eben auch zum Beispiel super gerne einen Topf Hirse oder Quinoa, also irgendeine Kohlenhydratquelle, und kann mir da easy dann halt auch irgendwie ein bisschen Gemüse zu schnibbeln oder irgendwas. Also so, oder man kauft sich natürlich irgendwie ein Baguette und macht sich da lecker Baguette oder so. Also es gibt Möglichkeiten, nur wichtig ist halt, und das habe ich halt schon oft genug beobachtet, dass viele das gerne ausfallen lassen, weil es quasi nicht von der Verpflegungspauschale, die sie da irgendwie gebucht haben, abgedeckt ist und dann eigentlich ein viel zu großes Gap haben im Mittag und dann am Ende aber auch wiederum abends viel zu viel essen, was halt auch wiederum nicht optimal ist für die Regeneration, weil es einfach viel zu nah am Schlaf ist und unter Umständen halt dazu führt, dass ihr nicht so gut schlaft und euch nicht so gut erholt.
Genau.
Das heißt, ich finde es halt super wichtig, über den Tag gar nicht so im Endeffekt Defizite einzugehen. Einmal natürlich während den Einheiten, das hast du auch gut geschildert gerade, aber dann trotzdem auch nochmal in der Mittagsessenszeit, ja. Und es kann natürlich manchmal tricky sein, gerade wenn zum Beispiel die letzte Einheit nochmal ein Lauf ist, kann ich das aus eigener Erfahrung sagen, dass ich mir da schon ein bisschen Gedanken mache, was ich dann vorher noch esse.
Ja.
Aber auch da muss man einfach für sich so ein bisschen ausprobieren, was kann der Magen gut tolerieren. Bei mir weiß ich zum Beispiel, Käse ist sowas, das lasse ich dann lieber. Mhm. Dann würde ich mir eben eher zum Beispiel eine Bowl machen, zum Beispiel mit Hirse, ein Ei, irgendwas, Tomatensauce oder so. Das wäre jetzt zum Beispiel sowas, wo ich weiß, okay, da kann ich alles danach machen. Und da einfach wirklich ein bisschen Hirnschmalz reinstecken, dass man da eben trotzdem gut versorgt ist.
Ja, und vor allen Dingen, ich glaube, man darf auch festhalten, dass die Entspannung, die man dann außerhalb vom Training erfährt, umso besser funktioniert, wenn man sich wirklich in der Vorbereitung, Nachbereitung von dem Training echt auf das fokussiert, was wichtig ist. Weil dann weiß man, hey, ich habe gerade alles richtig gemacht. Ich habe mich gut versorgt über mein Training, über den Alltag rund ums Training. Jetzt kann ich auch sagen, hey, Training ist absolviert, ich kann mich entspannen. Entspannen ist nämlich sonst, wenn man auch gerade dann in den Urlaub geht und denkt, hey, ich möchte jetzt eine Woche nur auf der, sag ich mal, irgendwo auf einer Liga am liegen zum Beispiel und in irgendeinem Full-Service-Hotel zum Beispiel sein. Das passt dann natürlich damit nicht so gut zusammen, aber auch wirklich, dass man diese Entspannung, das ist ja auch im Alltag so, diese Entspannung, man muss sie sich in gewissen Teilen auch einfach erarbeiten. Weil wenn man nicht gut vorbereitet ist auf das, was man tun muss oder das nicht gut nachbereitet hat, dann wird diese Zeit, die man sich rausnimmt zum Entspannen, eigentlich auch damit gefüllt sein, dass man sich Gedanken macht über das, was vorher war.
Auch ein spannender Punkt ist Thema Ruhetag, weil da, glaube ich, auch sehr viele irgendwie dann Sorge haben, eigentlich ihrem normalen Appetit nachzugehen. Mhm. Weil bei mir ist beispielsweise so, am Ruhetag kann ich sehr viel essen.
Das geht mir persönlich, ich kenne das auch sehr gut. Und da kann man nochmal drauf eingehen, was ja eigentlich, wir schauen uns mal einen Trainingstag an. Wir sagen an einem Trainingstag, ich nehme jetzt einfach ein Beispiel von mir aus den letzten 2 Wochen, an einem Trainingstag bin ich 6,5 Stunden Rad gefahren und habe in diesen 6,5 Stunden Radfahren einen Kalorienverbrauch gehabt, je nachdem zwischen 5.000 bis 6.000 Kalorien ungefähr an dem Tag. So, selbst wenn ich an dem Tag, jetzt gehen wir davon aus, ich habe vielleicht einen Ruheumsatz, der liegt bei 2.000 bis 2.500 Kalorien pro Tag und wir sagen, hey, da hat dieser Mensch gerade oder ich in dem Fall vielleicht 8.000 Kalorien verbrannt über den ganzen Tag. So, jetzt esse ich 8.000 Kalorien an dem Tag. Leider funktioniert die Rechnung nicht so leicht, dass diese 8.000 Kalorien auch genau da ankommen, innerhalb von der kurzen Zeit, wo sie ankommen sollen, weil wir ja auch noch eine Verdauung haben. Während dem Training nehmen wir schnell verfügbare Kohlenhydrate zu uns und sorgen zumindest dafür, dass die Menge an Kohlenhydraten, die wir verbrauchen, in ziemlich adäquater Form wieder aufgefüllt wird oder auf jeden Fall dafür gesorgt wird, dass wir unseren Tank auf jeden Fall nicht halb entleeren, sondern dass wir immer 3/4 voll auf jeden Fall mindestens mal in der Trainingseinheit sind. Und auch wenn wir dann da rauskommen, im Idealfall. Aber ich esse jetzt zum Beispiel ein Stück Fleisch. Dieses Stück Fleisch braucht dann mal gut und gerne, bis es voll verdaut ist, vielleicht 2 Tage, vielleicht auch 2,5 Tage, je nachdem, auf welchen, wie meine Verdauung gerade läuft. Heißt, ich rechne, ich habe vielleicht 600 bis 800 Kalorien in dem Stück Fleisch gehabt und das kommt aber erst viel, viel später an. Und da wird es dann auch gerade in dem Trainingslager so wichtig, an den Entlastungstagen speziell nicht die Kalorien zu restriktieren, weil eben der Körper diese Tage super gut nutzen kann, um die Energiespeicher wieder aufzufüllen, weil keine intensiven Einheiten drin sind oder keine langen Trainingseinheiten. Vielleicht ist trotzdem was Kleines drin. Morgens eine halbe Stunde, abends eine halbe Stunde oder eine Stunde zum Beispiel.
Wir machen ja vor allem den Ruhetag, damit der Körper Zeit hat zu adaptieren, auf das Training zu verdauen und im Idealfall eben stärker rauszukommen. Wenn man ihn da eben jetzt limitieren würde von der Kalorienzufuhr, würde einfach diese Anpassung nicht
ist nicht da
passieren können. Ja.
Genau.
Und das ist, glaube ich, ein super wichtiger Punkt, den man immer im Kopf haben sollte und der einem ja vielleicht auch so ein bisschen, sage ich mal, ja, Entspannung geben kann, dass man sich da auch wirklich gönnen darf. Ja. Also vor allem aber eben nicht restriktieren.
Richtig.
Jetzt ist aber meine Frage und ich weiß, dass ihr, glaube ich, da im Coaching immer wieder sicher auch mit konfrontiert seid, dass Leute sagen, ja, aber ich, wenn ich jetzt mich so krass verpflege die ganze Zeit und nie ein Defizit eingehe und so weiter, aber ich möchte doch Gewicht verlieren, dann nehme ich doch eher zu. Was sagst du dann?
Was ich dann sage, ist natürlich auch ganz klar, dass Anpassung im Körper braucht Energie und auch die einfach die Rechnung wieder, wir gehen wieder von den 8000 Kalorien aus, die ich an dem Tag verbraucht habe. Damit ich eine positive Anpassung habe, brauche ich nicht nur 8000 Kalorien, die ich in adäquater Form wieder zuführe, sondern es passieren ja auch im Körper während dem Training und im Anschluss an das Training gibt es Zellschäden, die passieren. Aber jetzt gibt es gerade aktuell, es gibt keine Evidenz, die beschreibt, in welcher Größe ein Zellschaden nach welcher Trainingseinheit wie da ist. Wir wissen, dass intensivere Trainingseinheiten und ruhige Trainingseinheiten einen unterschiedlichen Effekt haben. Und wir wissen auch, dass sie rein für das zentrale Nervensystem zum Beispiel eine unterschiedliche Anpassungszeit im Nachgang erfordern. Aber wir wissen, wir können nicht sagen, hey, nach der Trainingseinheit sind die Schäden so und so groß und du brauchst so und so viel mehr. Oder nach einer ruhigen Trainingseinheit brauchst du nur so und so viel mehr. Heißt wirklich dabei, sich Gedanken zu machen, wenn man eine Gewichtsabnahme erreichen möchte, hat diese Gewichtsabnahme nichts zu suchen in einem Trainingslager, weil da wird die Energie gebraucht, um zu trainieren. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man es schafft, in einem
Trainingslager. Und zu regenerieren.
Und zu regenerieren, natürlich. Die Wahrscheinlichkeit, dass man es schafft, in einem Trainingslager so viel zu essen, dass man über den Verlauf eines Trainingslagers nachhaltig Fett zunimmt, das muss mir erstmal noch einer zeigen.
Also ich kann dazu sagen, dass wir über die Jahre natürlich auch echt viel schon mit mir erlebt haben oder auch der Philipp mit anderen Athleten. Und spannend war wirklich, also ich glaube, früher war es bei mir eher so, dass ich, also ohne dass ich es darauf angelegt habe, häufig Gewicht verloren habe. Und dann, das war nichts, worauf ich irgendwie stolz war, sondern das hat mir eigentlich gezeigt, ich habe diesen Punkt Verpflegung im Trainingslager nicht gut hinbekommen.
Ja.
Und dann, du hast es anfangs gesagt, das Ziel vom Trainingslager ist, man kommt hoffentlich einfach gesund und fit zurück und ist nicht komplett platt und braucht dann erstmal irgendwie 3 Ruhewochen oder wird krank.
Richtig, genau dieses Thema Krankheit ist ganz wichtig. Da habe ich auch jetzt gerade erst mit dem Freund, der mit mir im Urlaub war, drüber gesprochen, weil der mich auch fragt, in den letzten 3,5 Jahren war ich 1 bis 2 Mal krank für 4, 5 Tage. Und er zum Beispiel in seinem Fall war deutlich häufiger krank und dann habe ich ihm ganz klar gesagt, das letzte Mal, dass ich ein Kaloriendefizit gesehen habe, weiß ich nicht.
Du hast vorhin das Beispiel gesagt, jemand ist um 18 Uhr mit dem Training fertig und geht aber erst um 19.30 Uhr Abendessen. Und das ist ja gerade auch in Spanien und so weiter. Da sind ja die Abendessenzeiten manchmal so spät. Also ich finde es schlimm für mich, weil ich genau dieser Punkt, dann hat man da irgendwie 1,5, manchmal 2 Stunden zu überbrücken. Und derjenige, der es aber schafft, eine Kleinigkeit zu essen direkt nach dem Training, und es haben bestimmt viele von euch schon mal gehört von diesem Open-Window-Effekt, den es eben direkt nach dem Training gibt. Das heißt, da ist euer Immunsystem einfach erstmal sehr empfänglich für alle möglichen Keime und Viren und ist eher in einer geschwächten Position. Gleichsam ist es so, dass in diesem, an ungefähr 30, bei Männern bis zu 60 Minuten, ist es so, dass es auch ein Zeitfenster ist, wo man sehr, sehr gut, wenn man eben Nahrung aufnimmt, die direkt nutzen kann, um sozusagen eine Trainingsanpassung zu haben. Also so ein sogenanntes anaboles Fenster. Ja? Also sehr, der Körper ist sehr bereit, quasi die Sachen gut umzusetzen.
Sehr allen äußeren Einflüssen, allen äußeren, ob das Keime sind, ob das Nährstoffe sind, er ist allem sehr geöffnet.
Genau. Und da würde ich jetzt halt auch behaupten, dass derjenige, der es schafft, eine Kleinigkeit zu essen oder diejenige oder einen Shake zu trinken, vermutlich nicht so schnell krank sein wird, total platt sein wird und dann trotzdem noch es schafft, auch Abend zu essen, als derjenige, der denkt, das ist jetzt irgendwie eine heroische Leistung, so lange zu warten und den Hunger auszuhalten und dann sich richtig zu gönnen. Da macht wirklich dieser feine kleine Unterschied, also macht einen Riesenunterschied am Ende.
Es ist ein riesen Gamechanger im Endeffekt und ja auch, dass man sich einfach gerade dieses Nachverpflegen am Training, man muss sich bewusst sein, selbst wenn wir gehen davon aus, ich führe 100 Gramm Kohlenhydrate zu in der Trainingseinheit pro Stunde. So, 1 Gramm Kohlenhydrate hat eine Kaloriendichte von 4 Kalorien. So, sind wir bei 100 Gramm, bin ich bei 400, vielleicht je nachdem, welchen Faktor man nimmt, gibt auch sagen, es ist 4,1 Kalorien pro 1 Gramm Kohlenhydrate, sind wir bei 410 Kalorien pro Stunde. Ich habe aber einen Verbrauch von 800 Kalorien pro Stunde. Das heißt, ich habe zwar die adäquate Menge Kohlenhydrate nachgefuelt, aber vielleicht gar nicht im Endeffekt den Gesamtenergieverbrauch angegriffen. Heißt, ich verbrauche dann wir nehmen wieder diese lange Einheit, ich verbrauche 5.500 Kalorien, führe zwar 700 Gramm Kohlenhydrate zu, habe aber trotzdem auf jeden Fall dann nur eine Menge von 2.800 Kalorien, die ich während der Trainingseinheit zugeführt habe. Das heißt, ich habe immer noch ein riesen Delta, was übrig ist.
Kann aber auch eine deutlich kürzere Einheit sein, wo du zum Beispiel aber Intervalle fährst oder läufst oder schwimmst, wo du für eine sehr kurze Zeit aber einen extrem hohen Energieoutput hast. Zum einen, dass du überhaupt diese Leistung erreichen kannst und wo auf jeden Fall auch quasi danach der Stoffwechsel deutlich erhöht ist und man einfach in Summe einen höheren Turnover hat. Wenn man da eben, sage ich mal, nicht genug zur Verfügung hat, wird man zum einen überhaupt nicht in die Leistungsbereiche vordringen. Ohne Mampf kein Dampf.
Genau.
Ist, glaube ich, da einfach ein schöner Spruch.
Ist ein guter Spruch, ja.
Und ja, wenn man, genau, also dass trotzdem danach der Energieverbrauch auch erhöht ist, obwohl es jetzt nicht so eine extreme lange Einheit war, wie die, die du schilderst, die vielleicht die wenigsten so machen.
Genau, richtig.
Trotzdem kann es auch in einer 2-Stunden-Einheit oder auch in einer 1-Stunden-Einheit schon dazu führen, dass man einen deutlich erhöhten Energieverbrauch auch in Folge hat, quasi noch an dem Tag.
Das ist jetzt cool. Wir haben super lange jetzt über das Ernährungsthema gesprochen, wahrscheinlich länger, als wir uns
gedacht
haben.
Aber muss ich noch kurz jetzt sagen, um es abzuschließen mit den Trainingslager. Mittlerweile ist es sogar eher so, dass ich zunehme im Trainingslager und dass ich das sozusagen mit Stolz dann berichte oder dokumentiere, weil mir das halt zeigt, hey, ich werde voraussichtlich die bestmögliche Adaption haben davon. Also wenn mir das gelingt, weiß ich, alles richtig gemacht. Das heißt jetzt nicht, dass man zunehmen muss.
Vor allen Dingen, glaube ich, darf man auch sagen, das ist ja kein direkter Fettzugewinn, den man in dieser Trainingslagerzeit macht.
Genau, und das ist natürlich auch was man auch überprüfen kann. Ja, man gibt ja verschiedene Messtools auch, wo man eben schauen kann, wenn sich auf der Waage die Zahl ändert, was hat sich denn da verändert? Und das ist auch echt spannend, mal zu tracken und da Tendenzen zu sehen. Und ich glaube, das ist schon noch ein wichtiger Punkt, glaube ich, auch einfach die Zahl auf der Waage, ja, von der sich viele vielleicht verunsichern, abhängig machen. Und die auch teilweise sogar, glaube ich, dazu führen, dass Menschen einen guten Weg, den sie eingeschlagen haben, vielleicht abbrechen, weil die Zahl erstmal hochgeht, obwohl sich vielleicht die Körperzusammensetzung genau in die richtige Richtung verändert hat. Also sprich mehr Muskulatur, weniger Fett, aber Muskeln wiegen halt mehr als Fett und
es dauert einen Moment.
Genau, also das ist halt auch ein spannender Punkt. Und,
absolut,
mittlerweile muss ich sagen, also ich schaue mir das Gewicht halt an, weil ich es interessant finde, um Tendenzen zu sehen. Grundsätzlich ist es aber eigentlich eine Zahl, von der ich gar nichts abhängig mache, weil es ist so, so viel wichtiger, wie man sich fühlt und wie leistungsfähig man vor allem ist, als die Zahl, die irgendwie da auf der Waage ist, weil die gerade auch bei Frauen von so vielen Sachen abhängig sein kann, Thema Hormone und so. Das heißt, da kann man sich wirklich verrückt machen, glaube ich, wenn man sich da zu oft draufstellt und irgendwie irgendeine Zahl, ist ja auch die Frage, wie man auf die Zahl kommt, die man da gerne sehen möchte.
Das ist eine sehr gute Frage. Das ist auch immer, wenn mich jemand im Coaching dann mit so einer Zahl konfrontiert, dann frage ich immer, woher kommt die Zahl? Meistens ist es dann so, dass man diese Zahl, diese Gewichtszahl mit einer Leistung bei irgendeinem Wettkampf, bei irgendeiner Disziplin verbindet aus der Vergangenheit, wo man sich subjektiv im Spiegel angeschaut hat und gesagt hat, hey, das fand ich gut. Und dann das direkt automatisch mit der Performance verknüpft.
Ja, aber man muss eigentlich mal schon sagen, also bei dem Sport, den wir überwiegend betreiben, also diesen Ausdauersport, ist es ja eigentlich so schwierig, wirklich Muskulatur aufzubauen. Mhm. Und da ist es wirklich, also kann ich bei mir sagen, ich bin so stolz über jedes Kilogramm Muskeln, was ich irgendwie schaffe, drauf zu packen, weil das ja auch wiederum bedeutet, dass ich nicht in einem Defizit bin. Mhm. Weil sonst würde das nicht passieren.
Ja.
Wenn du permanent, ob du es möchtest oder nicht, in einem Defizit bist, und da kommen wir vielleicht dann auch zu einem Thema, wo auch ja einige Fragen zukamen, was als Red S bekannt ist.
Genau.
Das relative Energiedefizit im Sport. Ich glaube, es gibt es auch durchaus außerhalb vom Sport, aber es hat diesen Namen eben dann vor allem auch im Sport, dass man über so ein lang anhaltendes Energiedefizit, was tatsächlich oft auch passiert, ohne dass man es darauf anlegt, sondern man denkt, man macht alles richtig, aber man unterschätzt den Energieverbrauch. Genau. Dass da eben eine Kaskade an Symptomen und Veränderungen im Körper passieren, die dazu führen, dass man langfristig einfach leider
nicht nur schlechter performt, sondern vor allen Dingen die Gesundheit des eigenen Körpers aufs Spiel setzt.
Ja, wirklich, also krank wird, verschiedene Symptome eigentlich entwickeln kann. Natürlich das Erste, wo der Körper wirklich runterreguliert, sind die Systeme, die nicht überlebenswichtig sind. Und das sind vor allem halt die Fruchtbarkeitssysteme. Ja? Also das heißt, bei der Frau wären das die weiblichen Geschlechtshormone, beim Mann die männlichen Geschlechtshormone. Das ist das, was womit er sozusagen ein bisschen spielen kann, was nicht überlebenswichtig ist, sondern nur in dem Moment, wenn es einem Menschen wirklich gut geht, wenn der gut genährt, voller Energie ist, macht es Sinn sozusagen, dass dieser Körper auch für Reproduktion, zur Reproduktion fähig ist. Das heißt, gerade jetzt beim Thema Frau ist das halt super spannend, weil der Zyklus einfach, also in einem Alter, wo man noch einen funktionierenden Menstruationszyklus hat und vor allem einen natürlichen Zyklus hat, das heißt, man nimmt keine hormonellen Verhütungsmittel ein, ist halt eigentlich ein richtig geiles Tool, um vor allem zu schauen, funktionieren meine Geschlechtshormone, und ist ein super Tool, um auch unter anderem zu sehen, fuel ich genug, versorge ich meinen Körper genug? Also eigentlich wirklich so eine Art Frühwarnsystem für ganz viele Sachen, also Veränderungen im Zyklus, ein Ausbleiben der Periode.
Ja, richtig.
Da kriegen wir Frauen eigentlich jeden Monat so einen kleinen Gesundheitscheck-up, wo man sagen muss, dass es bei Männern oft ein viel, viel längerer Prozess auch ist, sage ich mal, bis man an dem Punkt ist, dass man wirklich auch merkt, hier, das stimmt hormonell was nicht. Ja. Da kann der männliche Körper das teilweise noch so ein bisschen besser puffern. Aber auch Männer werden irgendwann bei diesem Energiedefizit an den Punkt kommen, dass zum Beispiel die Testosteronwerte einfach extrem niedrig sind. Und die Geschlechtshormone haben einfach einen riesen Einfluss auf Performance, auf Erholung, auf Anpassung vom Training, auf wie gut kann man Muskulatur aufbauen. Aber auch super wichtiger Punkt zum Beispiel, wie stabil sind die Knochen? Knochendichte.
Richtig.
Und da kann man sich ja vorstellen, dass wenn der Körper anfängt, Mineralien, weil er sie nicht über die Ernährung bekommt, aus den Knochen zu ziehen, die immer poröser werden, dass das natürlich zum Beispiel bei der Belastung, die wir in unserem Sport haben, also vor allem in dem Laufsport auch, zu unzähligen Verletzungen führen kann.
Ja.
Vor allem aber auch Schlafprobleme und so weiter. Also es sind ja endlose Symptome. Kann sich jeder ja auch ein bisschen reinlesen und sich damit mal intensiver beschäftigen. Ich glaube tatsächlich, dass fast jeder, der intensiv Sport macht, sich da in der einen oder anderen Symptomatik irgendwie vielleicht sogar wiederfindet.
Oder schon mal wiedergefunden hat in der Vergangenheit. Einfach weil man ja diese Erfahrungen, die man jetzt auch durch lange Jahre im Sport dann schon gemacht hat, sehr viel wert sind, aber natürlich auch man häufig schon gewisse Extreme erfahren hat.
Auf jeden Fall. Und spannend ist auch, dass man auch tatsächlich über Laboruntersuchungen auch im Blut zum Beispiel Hinweise bekommen kann, ob man da in einem Defizit ist oder nicht. Das ist vielleicht jetzt eher nochmal ein Thema dann auch für einen Deep Dive. Aber es ist auf jeden Fall ein Thema, dem sich, glaube ich, jeder, der wirklich intensiv Sport macht, widmen sollte. Aber ich habe auch gesagt, ich denke, dass es auch nicht nur Sportler betrifft, auch aus dem Grund, dass gerade Menschen so im Alltag und vor allem auch Frauen gerne wirklich häufig so diesen Diätwahn folgen, immer denken, sie müssen abnehmen, sie müssen weniger sein. Und das aber leider dazu führt, dass wenn man immer zu wenig isst oder immer weniger isst, dass der Stoffwechsel halt einfach extrem runterfährt. Ja. Und dann dieser Grundbedarf auch immer weniger wird. Das heißt, wenn man dann einmal normal isst, ist der Körper so froh darüber, dass er sich denkt, oh mein Gott, ich muss das jetzt direkt alles einspeichern, weil wer weiß, wann kommt
die nächste Dürreperiode.
Und das ist halt so, so krass, finde ich einfach, wo so, so viele Frauen vor allem sich selbst so, so einen großen Schaden zufügen, weil sie dieses Thema nicht verstanden haben, ja? Dass man eigentlich versuchen sollte, den Stoffwechsel so aktiv und so stark und so hoch wie möglich zu bekommen. Und dann verbrennt der einfach dauerhaft. Man hat ein Gefühl von Energie, man funktioniert gut und kann, und das erzielt man eben häufig tatsächlich über mehr Essen, über regelmäßig Essen, dass man dem Körper einfach immer das Gefühl von Sicherheit, von Stabilität auch in der Kalorienzufuhr gibt. Und nicht diese langen Dürreperioden, die einfach dazu führen, dass das System runterfährt, dass der Stoffwechsel sich runterreguliert, dass er langsamer wird. Und da halt wieder rauszukommen, ist möglich, aber ist auf jeden Fall ein Stück Arbeit.
Es ist ein Stück Arbeit, das ist ein langer Weg. Vor allen Dingen muss man sich auch vor Augen führen, man hat dann in dem Fall leider auch lange dafür gearbeitet, in Anführungszeichen, dass man an den Punkt kommt, dass wirklich die Energieverfügbarkeit so gering ist. Das geht nicht von jetzt auf heute, weil der Körper eben im ersten Moment eine ganze Zeit lang kompensieren kann. Je nachdem, wie stabil das System vorher war, länger oder kürzer. Dennoch kann er eine ganze Weile kompensieren. So bis dann wirklich dieser Umkipppunkt kommt, dass durch die Energieverfügbarkeit so gering ist, das dauert eine Weile. Ist der Moment da, dann dauert es auch wieder eine ganze Weile, um da rauszukommen. Problem ist, man erwartet dann natürlich relativ schnelle Ergebnisse, wie man das sonst natürlich einfach, weil wir darauf gepolt sind. Immer, okay, wir haben ein Problem, wir suchen eine Lösung und wollen das Problem natürlich so schnell wie möglich lösen. Die Realität ist, dass es manchmal keine Lösung von heute auf morgen gibt oder eigentlich in den meisten Fällen keine Lösung von heute auf morgen gibt und dabei dann auch dieser Weg daraus einfach eine ganze Weile dauert und man sich auch bewusst sein muss, dass dieser Weg daraus, der wird nicht von einer Woche auf die anderen gehen und der wird auch nicht nur die ganze Zeit positiv ansteigend sein, sondern es wird auch Phasen geben, weil wir da auch wieder über Verhalten sprechen. Man hat sich das Verhalten angeeignet, um dahin zu kommen, dass die Energieverfügbarkeit geringer ist. Heißt, man muss auch sein Verhalten ändern, um dahin zu kommen, dass die Energieverfügbarkeit wieder da ist und dass wieder viel Energie verfügbar ist. Das ist nicht leicht, weil da auch Muster im Alltag, die man über, je nachdem wie lange es ging, über einen sehr langen Zeitraum gewohnt ist. Da sprechen
falsche Glaubenssätze auch.
Genau,
ja.
richtig. Also. Oder da sprechen wir auch ganz häufig über, ganz häufig erlebe ich dann auch, dass Menschen sagen, hey, Frühstücken ist nicht mein Ding. Oder man könnte auch sagen, Breakfast Skipping oder wie auch immer man es, Intervallfasten, wie man es auch bezeichnet. So, jetzt müssen wir, glaube ich, da auf jeden Fall nochmal unterscheiden, Sportler, Nicht-Sportler und Personen, die schon eher in einem Bereich ist, dass der Körperfettanteil geringer ist oder der Körperfettanteil höher ist. Das sind Unterschiede, die man feststellen darf. Man darf auf jeden Fall festlegen, dass auch sowas wie ein Intervallfasten ist nicht für jede Person geeignet. Und gerade deshalb nicht, weil der Blutzuckerspiegel im Alltag eine super wichtige Rolle spielt für Menschen, die regelmäßig Sport treiben, für Menschen, die auch arbeiten, weil der Blutzuckerspiegel hängt auch damit zusammen, wie unser Gehirn funktioniert.
Und auch, finde ich, ein spannender Punkt, ist da so ein bisschen auch der Unterschied zwischen Männern und Frauen.
Absolut.
Da kommen wir auch nochmal zu den Hormonen und zwar zu den Stresshormonen. Und da ist es wirklich so, dass Frauen einfach, der weibliche Körper ein bisschen sensibler ist für Stresshormone und beispielsweise der Blutzuckerspiegel, den du jetzt gerade gesagt hast, ein Abfall des Blutzuckerspiegels oder ein zu niedriger Blutzucker ist Stress für den Körper. Stress für den weiblichen Körper, also zu viel Stress, ist immer schlecht. Das hat selten irgendwas Positives zufolge, sondern meistens wirklich eher so auch, wenn es eine, es ist oft ein Dauerzustand bei Frauen auch, das hat nicht nur was mit Ernährung zu tun, sondern natürlich auch noch mit anderen Lifestyle-Faktoren, mit Stress, den man auf der Arbeit hat, den man zu Hause hat. Die persönlichen Stressoren wirklich zu identifizieren.
Können so unfassbar vielfältig sein.
Genau. Und aber auch vielleicht zu versuchen, etwas zu minimieren und das, was du vorhin auch schon über das Trainingslager gesagt hast, wirklich auch Ruhephasen zu finden, zuzulassen. Und eine Möglichkeit, wirklich diesen Stress für den Körper zu minimieren, ist eben wirklich zu schauen, dass man einen stabilen Blutzucker hat. Und da sind wir bei dem Punkt, regelmäßige, vollwertige Mahlzeiten, nicht nur irgendwelche Snacks oder so, sondern Mahlzeiten, die halt von den Makronährstoffen ausbalanciert sind, also die Kohlenhydrate, Eiweiße und Fette beinhalten. Und nicht nur ein Salat zur Mittagspause, sondern wirklich dem Körper die Nährstoffe liefern und den Blutzuckerspiegel stabil halten und dadurch den Körper weniger stressen, weniger Stresshormone ausschütten. Und das Spannende ist ja zum Beispiel, dass bei Männern das oft so ist, wenn die in einem Stress sind, dann verlieren die gerne Gewicht. Oder jetzt sagen wir mal, es ist ja auch oft so, habe ich schon oft gehört, dass ein Paar eine Diät macht oder wollen beide Gewicht verlieren. Sie machen genau das Gleiche. Bei ihm geht es super schnell, der verliert Gewicht und bei ihr tut sich irgendwie gar nichts. Gerade so, wenn es irgendwas in Richtung Low Carb ist oder so. Und am Ende ist so, dass sie sogar noch zugenommen hat. Und da sind wir genau bei dem Punkt, dass das halt für den weiblichen Körper in dem Fall, vor allem dieses Low Carb, einfach nicht funktioniert. Vor allem nicht dauerhaft. Bei Menschen, die, es gibt Ausnahmen, vor allem Menschen, die extrem übergewichtig sind und die einfach auch Probleme mit Insulinsensibilität haben. Aber das ist jetzt, würde ich sagen, etwas Krankhaftes, was wir jetzt hier auch nicht besprechen, weil wir sind keine Ärzte und das sind selten auch die Menschen, die jetzt hier im Training irgendwie Wettkämpfe machen wollen, sondern die wollen erstmal wieder gesund werden. Genau. Aber jeder, der zum Beispiel zu uns kommt und wirklich Training machen möchte, und vielleicht sich sogar auf ein Wettkampfziel vorbereiten möchte, der möchte ja wirklich etwas leisten auch. Und da ist eben der Punkt, ich meine, wir haben so viel über Kohlenhydrate heute schon geredet, wo man das nicht machen sollte.
Absolut, und ich kann da jetzt auch mal von mir persönlich erzählen und den letzten Monaten im Coaching, weil ich habe jetzt einen Athleten im Individual, den ich betreue, den ich schon seit über einem Jahr betreue, der auch mit Diabetes Typ 1 natürlich eine ganz andere Voraussetzung der Insulinverfügbarkeit hat und bei dem der Blutzuckerspiegel einfach natürlich nochmal ganz anderen Faktoren im Alltag unterliegt. Da kann ich schon mal vorwegnehmen, da wird es auch nochmal eine Deep Dive-Folge in der Zukunft zum Diabetes Typ 1 Thema geben. Umgang im Sport, weil ich in den letzten Monaten nicht nur mit ihm im Austausch war, sondern auch mit vielen anderen Sportlern, die auch auf mich zugekommen sind, die dann auch in unserem Training-Abo sind, die auch Diabetes Typ 1 haben und wie man damit umgeht in der Versorgung im Wettkampf. Wie ist das, wenn man eine Insulinpumpe hat? Wie ist das, wenn man einfach nur Insulin spritzt und dann den Blutzucker messen muss, weil man keine Pumpe zur Verfügung hat? Weil da gibt es viele Dinge zu beachten und dann auch da wirklich zu schauen, wie kommt man in einem, ich nehme jetzt einfach ein Beispiel, ein Athlet, der auch jetzt vor 10 Tagen ungefähr einen Halbmarathon gelaufen ist und auch im Training vorher, bevor er sich gemeldet hat, im Training einfach Vorgaben genutzt hat, eines standardisierten Planes, die natürlich nicht individuell für ihn funktioniert haben, weil er eben die Besonderheit aufweist, dass er seit ein paar Jahren Diabetes Typ 1 hat, zwar eine Insulinpumpe besitzt, aber diese Pumpe grundsätzlich erstmal dafür ausgelegt ist, dass sie im Alltag den Blutzucker reguliert. Beim Sport, wenn die Intensität nicht passen, da kommen wir zu einem weiteren Thema auch von den Fragen, nämlich Metabolics. Wie kann das denn funktionieren ohne Laktat und Co. und warum ist es denn so viel genauer? Ich kann da auf jeden Fall sagen, die Diskussion habe ich schon häufig geführt, auch hinsichtlich Laktat und warum Laktat eben so alleine als Wert vielleicht gut geeignet ist in einer sehr regelmäßigen Überprüfung von Bereichen und vor allen Dingen von Intensitäten, aber nicht in der Lage ist, Trainingszonen auszugeben, weil hinter einer Laktatkonzentration steckt nun mal kein Energieverbrauch. Wir wissen nicht, ist da jetzt 100 Gramm oder sind es 180 Gramm Stunde Gramm Kohlenhydrate, die pro Stunde verbraucht werden. Und vor allen Dingen ist wieder zum Diabetes-Thema, wenn jemand dort in Intensitäten unterwegs ist, die viel zu hoch sind, aber denkt, hey, das ist mein Grundlagenbereich, dann hat es massive Auswirkungen auf den Blutzuckerspiegel. Und da ganz krasse Beispiele sind, Menschen, die dann eine Insulinpumpe besitzen, ist es dann so, die müssen vor einer Trainingseinheit so viel Kohlenhydrate in sich reinschaufeln, dass der Blutzuckerspiegel bei 300, bei 350 ist. Wir beide wissen jetzt, wie hoch 350 ist und dass dieser Korridor, in dem dann auch optimale Anpassung in der Trainingseinheit da ist, viel geringer liegt. Und auch da, wenn der Blutzuckerspiegel sehr, sehr stark schwankt in Trainingseinheiten, auch in Grundlagentrainingseinheiten zum Beispiel, wissen wir, hey, da passiert gerade nicht viel Anpassung in der Trainingseinheit, sondern du hast einfach den Blutzuckerspiegel reguliert in der Trainingseinheit, aber Anpassung ist nicht wirklich da.
Das wäre dann eigentlich so ein Beispiel für, man isst nur, wenn man irgendwie schon das Gefühl hat, man ist jetzt leer in der Einheit oder so.
Zum Beispiel, ja.
Also ich schaue halt wirklich eigentlich so auf meinen Timer und habe halt ungefähr ein Verpflegungsziel für die gewisse, also für die Einheit vor Augen. Also ob es jetzt irgendwie 80 Gramm, 100 Gramm, ja, 60 Gramm die Stunde ist. Und dann weiß ich, und das finde ich halt also praktisch, ich fülle mir entweder, also ich benutze ja auch zum Beispiel gerne das Race Cup, was man ja in Flaschen kaufen kann. Dann fülle ich mir halt in so Softflask die bestimmte Menge ab, sodass ich das halt immer weiß. Und so mache ich das auch im Endeffekt im Rennen. Oder man nimmt sich jetzt halt pro Stunde 4 Gels vor oder so. Und die muss man dann halt durchziehen. Und genau, da schaut man auf den Timer und
aber
denkt
ganz, genau, aber ganz wichtig ist ja, diese Mengen ziehst du nicht aus einer Laktatdiagnostik, die du machst.
Nee.
Du misst zwar auch regelmäßig oder regelmäßig messt ihr auch Laktatkonzentration im Training oder auch im Setting von unmittelbarer Wettkampfvorbereitung und Wettkampfintensitäten, weil es eine wichtige Komponente ist zur Steuerung, dann gerade auch je professioneller auch das Niveau im Sport wird. Aber die Menge an Kohlenhydrate, die du zuführst und auch deine Trainingsbereiche entstehen nicht aus einer Laktatdiagnostik, sondern aus einer Metabolics.
Das Spannende ist ja auch zum Beispiel, dass Laktat eben sehr anfällig ist. Wenn du zum Beispiel Kohlenhydrat entleert bist, dann geht da auch nichts mehr hoch. Ja?
Richtig.
Und dann kannst du jetzt vielleicht, wenn du keine Ahnung davon hast, denken, boah, ich bin so fit, das Laktat geht nicht mehr hoch. Gab es irgendwie auch echt, also ich fand es dramatisch, das anzugucken. Ich weiß nicht, wie viele Jahre das her ist, Lionel Sanders in der Kona-Vorbereitung, wo er mit den Norwegern trainiert hat und dem Trainer immer gesagt hat, der sollte irgendwelche Intervalle laufen. Der hat permanent an seinem Ohr da rumgezapft. Und das Laktat ging einfach nicht hoch. Und er hat gesagt, und der Trainer hat dann immer gesagt, ja, du kannst noch schneller laufen. Du kannst. Und der hat halt gesagt, Alter, ich kann gar nicht mehr.
Ja.
Und das war, würde ich sagen, so ein richtig klassischer Fall für komplett entleert, richtig fertig. Und das Laktat geht halt einfach nicht mehr hoch.
Und das ist dann, das ist fatal dann im Endeffekt, und ich sage auch immer, eine Diagnostik rein nur von Laktatwerten, wenn man eine 2 Millimol und eine 4 Millimol Schwelle bestimmen möchte, ist von der Bestimmung der Trainingsbereiche ungefähr auf dem Rad so genau, wie wenn ich jemanden einen Schwimmtest machen lasse. Es hat keine Aussagekraft über Trainingsbereiche. Ja, es ist eine wichtige Steuerungsgröße, wenn man sich anschauen möchte, wo liegen diese beiden Schwellen, weil sie dann auch wieder, weil man daraus auch wieder Interpretationen fürs Training und für den Erfolg vom Training ziehen kann. Aber man muss da auch ganz klar unterscheiden, was ist jetzt eine Dauerleistung und was sind Trainingsbereiche. Aus einer Dauerleistung, die man reproduziert, die man immer wiederholt, Trainingsbereiche rauszuziehen, ist unfassbar ungenau, weil wir keine Ahnung haben darüber, was passiert eigentlich in dem Mensch selbst? Wie sieht der Energieverbrauch aus?
Und also das Spannende, oder eigentlich ist ja die Message, dass es für die meisten Hobbyathleten jetzt nicht wirklich sinnvoll ist, dass sie sich ein Laktatgerät kaufen, sondern was wirklich eine sinnvolle Maßnahme ist, ist eine metabolische Testung zu machen. Und das, was du gerade gesagt hast, das Metabolics, ist ja ein Test, den wir anbieten. Kick-Ass Metabolics.
Richtig.
Eine, heißt es, Do-it-yourself-Diagnostik?
Ja,
oder
eine
wie?
Remote-Leistungsdiagnostik, bei der man eigentlich, was man macht, ist, man testet den Stoffwechsel einer Person auf unterschiedliche Belastungsdauern, weil so ja auch der Energieverbrauch funktioniert. Wir haben einmal Dauerleistung über einen längeren Zeitraum, die wir erbringen müssen in gewissen Wettkämpfen, und wir haben teilweise auch, weil es gibt Unterschiede auch in Ausdauerwettkämpfen, es gibt eine Sprintdistanz beim Triathlon, es gibt ein Radrennen, das ist ein Kriterium, bei dem fährt man 60 bis 90 Minuten eine Runde. Es gibt zum Beispiel auch einen 5-Kilometer-Wettkampf, den man einfach nur, also auch einen Laufwettkampf, den man macht. Und das Anforderungsprofil von der Leistung in 5 Kilometer und 21 Kilometer zum Beispiel ist ja ganz anders. Genauso wie auch einen Ironman und eine olympische Distanz. Ganz andere Stoffwechselwege bzw. ganz andere Energieverbräuche zulässt oder limitiert.
Also im Endeffekt ist es ja, man testet eine Sprintleistung,
genau,
und dann verschiedene Minutenleistungen.
Richtig.
Und
diese Kombination sorgt dann dafür, dass wir bestimmen können, wie effizient oder ineffizient ist jemand in der Nutzung.
Ich habe den Test übrigens auch neulich gemacht. Mhm. Jetzt darfst du mal raten, bei was ich so richtig schlecht war.
Ich kann es mir ganz gut vorstellen, dass es wahrscheinlich natürlich der Sprint war, dass der Sprint im Verhältnis zu den anderen drei Tests eher ein bisschen abfällt, weil es natürlich auch die Wettkampfspezifik eines Sprintes, ist ja ein Sprint über eine längere Dauer, ist ein Sprint über 20 Sekunden, ist natürlich nicht so groß da. Und ich sagte auch immer ganz gerne, nur weil man in dem Triathlon- und Wettkampf nicht sprinten muss, bedeutet das nicht, dass man es im Training nicht tun sollte. Weil von der Trainingsanpassung ist der Sprint was sehr regelmäßig, sehr gerne durchgeführt werden darf.
Auf jeden Fall. Nur wo es natürlich am Ende auch so ist, also es war natürlich der Sprint, da war es wirklich so, also dass ich, da waren dann die 20 Sekunden schon fast um, bis ich mal irgendwie gefühlt in Fahrt gekommen bin. Also ich hätte da wahrscheinlich auch ein paar mehr Versuche gebraucht, beziehungsweise wenn du richtig durchziehst, sind 20 Sekunden halt auch endlos
also
lang.
Als Beispiel für mich ist natürlich so, dass eher die 20 Sekunden und die, der kürzere Test über 3 Minuten, dass das Tests sind, auf die freue ich mich, auf die anderen beiden, die länger sind, da freue ich mich nicht so drauf, weil das dann konträr zu deinem Profil bei mir eher Dinge sind, die ich nicht so regelmäßig im Wettkampf brauche.
Ja. Also die Diagnostik kann sich jeder bei uns buchen. Die Diagnostik kann jeder vor allem bei sich zu Hause durchführen. Und das Schöne ist ja, also es funktioniert im Laufen und im Radfahren, dass man die vor allem auch in Trainingseinheiten sozusagen einbauen kann. Weil was dem gegenübersteht, ist die Labordiagnostik, wo man sich eben einen Termin machen muss, irgendwo in der Sportmedizin oder so. Was natürlich deutlich zeitaufwendiger ist, wo man dann irgendeinen Stufentest fährt mit Spiroergometrie und so weiter. Und das Spannende ist ja, dass wir wirklich, also vor allem auch, weil wir Vergleiche haben, also ich mache beide Diagnostiken sozusagen, sehen können, wie krass gut dieser Metabolics-Test ist.
Und ich sage da auch immer so, es gibt natürlich auch eine große Daseinsberechtigung für solche Labortestungen, aber es ist einfach wichtig zu wissen, was können diese Tests. Eine Labortestung kann einen aktuellen Stand bestimmen, aber nicht die Trainingsbereiche für die nächste Zeit, nicht so genau wie die Metabolics.
Und vor allem, oft führt man es nicht in der Häufigkeit durch.
Genau.
Und oft wird das einmal im Jahr gemacht oder so, und das ist halt einfach nicht genug, um über das Jahr eigentlich, müsste man häufiger Anpassungen vornehmen,
genau,
oder Überprüfungen, kann
genau,
man es ja auch sagen.
Dieses Bewusstsein zu wissen, was können unterschiedliche Tests, was kann ich daraus ziehen? Weil es ist nicht so, dass eine Laktatdiagnostik ein schlechter Test ist. Der Test ist sehr gut validiert und die Ergebnisse, die daraus springen, sind auch sehr gut interpretierbar. Sie sind halt nicht in der Lage, einen Trainingsbereich oder Trainingsbereiche für die nächsten Trainings, Wochen und Monate zu bestimmen. Goldstandard wäre natürlich, dass man sagt, hey, man macht beides. Man macht eine Laktatdiagnostik in Kombination dann, davor noch eine oder direkt im Anschluss, praktisch über einen Zeitraum von 4-5 Tagen, eine Metabolics, dann hat man beides und kann sagen, hey, der aktuelle Stand, der jetzt aus Metabolics und Laktatdiagnostik hervorgeht, sieht so und so aus. Trainingszonen aus den Metabolics sehen so aus. Wir konzentrieren uns jetzt auf die Trainingsbereiche, die wir aus den Metabolics haben, können die Ziele aber nochmal genauer festlegen, weil wir auch eine Laktatdiagnostik dazu haben.
Was oft ja auch noch in Kombination mit der Labordiagnostik passiert, wenn man bei einem Sportmediziner ist, dass man auch noch eine Herz-EKG,
genau,
ein Belastungs-EKG
heißt
fahren kann.
Gesundheitsmessung.
Genau, das ist natürlich auch durchaus etwas, was mindestens einmal im Jahr sinnvoll ist, auch wenn man keinerlei Symptome oder Auffälligkeiten hat, dass man das überprüfen lässt. Das, weiß ich nicht, habt ihr das schon mal im Podcast besprochen, weil wir ja auch ein neues Gerät hier im Office
haben
in Heidelberg
wir, haben.
Haben
wir, ja. Ihr habt tatsächlich auch mal, Philipp und du, im Podcast mal angeschnitten, dass wir die Cardizio, mobile EKG-Messung hier wirklich als Pre-Scanning-Tool vor Ort haben, um damit auch im auch da müssen wir ganz klar natürlich dazu sagen, wir sind keine Ärzte und wir können keine Festlegung von Risikofaktoren final machen. Aber es ist die Möglichkeit eines Pre-Scannings, bei dem man dann im Nachgang auch schneller an einen, weil es schon eine Messung gibt und wenn diese Messung Auffälligkeiten aufweist, können wir die auch weitergeben dann an Kardiologen, mit denen wir damit dabei zusammenarbeiten.
Es gibt ja Länder, die verpflichtend für jegliche Form von Ausdauerwettkampf, also auch wenn es ein 5 Kilometer Volkslauf ist, ich glaube es ist in Italien so,
das weiß ich gar nicht genau,
dass man vorher eine Herzuntersuchung gemacht haben muss, um da teilzunehmen. Und dadurch ist es denen gelungen, wirklich, also die Herzinfarktrate bei Sportveranstaltungen so richtig zu senken. Und gerade Cardizio, da habe ich auch von denen eine Geschichte erzählt bekommen, dass die das Gerät eben auch zum Beispiel beim, ich glaube es war Hamburg Marathon oder so, auf der Messe aufgestellt hatten und dort angeboten haben, wirklich Läufern, die da halt so lang geschlendert sind, diesen Scan einmal durchzuführen. Wie lange dauert der? Du hast es ja auch schon gemacht, oder?
Ja, der dauert so um die 10 bis 15 Minuten.
Genau. Und dann, glaube ich, waren es einige Athleten, die krasse Auffälligkeiten hatten, wo die wirklich von Cardizio die Empfehlung bekommen haben, hey, so wie das aussieht, solltest du morgen auf keinen Fall den Marathon laufen, sondern mach dir bitte einen Termin beim Kardiologen. Von daher, wenn ihr das noch nie gemacht habt und vielleicht mal bei uns in der Ecke seid oder auch sonst irgendwie die Möglichkeit habt, euch einen Termin bei einem Kardiologen zu machen, macht es bitte einmal im Jahr. Es ist super wichtig und gerade jetzt hier dieser einfache Check ist halt
Es ist eine gute Möglichkeit, einfach mal um einen Check zu machen und nicht 3, 4, 5, 6 Monate auf einen Termin zu warten, sondern wirklich ein EKG, was eine sehr gute Auswertung auch dahinter hat und wir dann auch natürlich gemeinsam zusammenkommen, gemeinsam über die Ergebnisse sprechen und dann aber auch, wie ich wiederhole das natürlich sehr gerne einfach, dass wir keine Ärzte sind, dass wir es dann natürlich immer nochmal weitergeben. An, gerade wenn Auffälligkeiten auftreten, an einen Kardiologen.
Aber es hilft ja schon extrem,
genau,
diese
genau
Info
richtig,
zu haben.
Genau,
hey,
das.
Jetzt mach dich, such dir auf jeden Fall einen
richtig.
Arzt, weil das ist ja der Pain,
diese
merken bei den.
Das ist nicht umsonst, gibt es Termine, die man regelmäßig beim Hautarzt wahrnimmt, wenn man viel Zeit draußen in der Sonne verbringt beim Sport. Einfach um da auch einen regelmäßigen Check-up zu machen und zu wissen, hey, mein Hautkrebsrisiko ist gerade sehr gering und da sind keine Auffälligkeiten da.
Genau, aber es ist gerade ja vor allem super schwierig, eben Termine auch beim Kardiologen
richtig
zu bekommen.
Absolut,
beim Sportmediziner,
ja.
die sind oft
sehr,
ausgebucht.
Die sind sehr gefragt, weil sie natürlich auch eine Zeit.
Halt,
genau, richtig.
Genau.
Und das sollte man definitiv nicht deswegen lassen, sondern man darf sich da gerne einfach und auch da, es macht immer mehr Sinn, sich mehrere Meinungen einzuholen und mehrere Tests zu machen, als nur einen einzelnen Test zu machen. Und alles auf diesen einen Test.
Wann bist du denn deinen letzten Metabolics-Test gefahren?
Wann ich meinen letzten Metabolics-Test gefahren bin? Im Dezember.
Und welche, was gefällt dir dann am besten? Die 20 Sekunden, oder?
Tatsächlich die 3 Minuten.
Also ich habe es auch geschafft, als ich mit Canyon SRAM da im Trainingslager war, haben wir am Anfang vom Trainingslager so einen Test auch gemacht. Ich glaube, das machen die immer so ein bisschen, um dann irgendwie die Werte zu haben. Und da habe ich mich tatsächlich so abgeschossen bei den 3 Minuten.
Für mich ist es so tatsächlich, dass es fällt mir vom Pacing der 3 Minuten relativ schwierig,
ja,
weil die, also für mich sind der härteste Teil des Tests sind die 10 Minuten. am ersten Testtag?
Da musste ich 12 fahren.
Okay, da es gibt ja unterschiedliche.
Ich würde jetzt sagen, 10 hätte ich noch geschafft, gut.
Für mich sind 10 Minuten etwas, das ist unfassbar lange und auch eine Intensität, die ist, also ich kann sagen, jetzt aus bei mir persönlich liegen über 100 Watt zwischen 10 Minuten und 3 Minuten im Test, was natürlich eine relativ große Zahl ist und auch einfach dafür spricht, dass die kurzen Tester und mir einfach deutlich mehr liegen, auch vom Stoffwechsel her, dass mein Körper sehr gut daran gewöhnt ist, über kurze Zeit richtig viel Energie rauszufeuern. Und das macht auch unglaublich große Freude, das dann zu tun, weil man dann natürlich merkt, hey, da geht richtig was gerade. Und ich dann regelmäßig merke auch beim 3-Minuten-Test, dass ich einmal aufpassen muss, die ersten 30 Sekunden nicht zu sehr zu überschießen. Andersrum aber ist es mir auch schon passiert, dass ich in den letzten 30 Sekunden noch richtig viel Dampf übrig hatte und nochmal wirklich ordentlich ins Pedal treten konnte, weil das ist ja auch ein Ziel, dass das natürlich eine möglichst gleichbleibende Leistung ist. Heißt, auch dieses Pacing ist da so ein bisschen gefragt an sich selbst.
Und wenn du jetzt Athleten hast, die du das fahren lässt, gibst du denen eine grobe Richtung, weil du die ja auch so ein bisschen kennst? Oder sagt ihr auch, go all in?
Also
Versuch.
Ja, auf jeden Fall all in. 20 Sekunden ist klar. 20 Sekunden ist all out, alles rausfeuern, was geht und genießen. Alles, was danach kommt.
Darf man aufstehen oder muss man sitzen bleiben?
Das ist so ein bisschen unterschiedlich. Haben wir in der Vergangenheit unterschiedlich gemacht, aber aktuell machen wir es so, wirklich sitzen bleiben. Tatsächlich. Das ist gemein, ja, weil man dann natürlich weniger Power-Output absolut hat, aber es ist einfach eine besser kontrollierbare Umgebung und auch die Vorgabe ist generell für die Tests, so viel sitzen zu bleiben wie möglich. Heißt aber wirklich dabei, dann zu schauen, dass dieses Pacing wichtig ist. Und
so hat ja Wout van Aert den Pogi bei
Roubaix.
Noch bei der Tour letztes Jahr.
Ah, du meinst die Schlussetappe auf der Champs-Élysées bei Montmartre.
Konnte der, weil Pogi ist ja auch jemand, der, glaube ich, im Stehen sehr viel Leistung dann vor allem produziert und da ist ja der Wout einfach über dieses Kopfsteinpflaster da so hochgedrückt. Der konnte halt länger sitzen bleiben.
Ja, das
ich meine, jetzt vielleicht. Gut, jetzt war es ein Sprint. Ja,
Also auf jeden Fall sitzen bleiben bei den Tests für die meiste Zeit. Wenn jemand mal kurz für 10 Sekunden aufsteht, dann habe ich da keine Schmerzen mit. Und ja, ich mache Vorgaben dafür für Menschen, die ich kenne. Wenn jemand neu ins Coaching startet, kenne ich die Person noch nicht. Ich schaue mir dann, weil wir uns auch über die letzten Monate sprechen, das mal an. Aber ich habe noch nicht so ein gutes Gefühl dafür, wie wenn ich jemanden über ein Jahr schon kenne. Dann kann ich sehr viel sagen, auch aus dem aktuellen Training, kann sagen, hey, für einen 3-Minuten-Test, die erste Minute fährst du so, dann zweite Minute ist das Ziel, die Leistung ungefähr da zu halten und die letzte Minute packst du nochmal vielleicht 5 bis 10 Watt obendrauf.
Ja, also dass man auch so ein bisschen mehr noch nach Gefühl geht.
Genau, und dass ich sie darauf vorbereite, dann diese Tests sind so konfiguriert, dass man der 20-Sekunden-Test zum Beispiel kann, je nachdem, wie jemand gerade aufgestellt ist, noch einen Einfluss haben auf den 10 Minuten.
Soll ich dir sagen, wie ich es gemacht habe? Also ich bin so losgefahren und habe dann so gedacht, boah, 500 Watt, geil. Ich habe voll den Tag. Und dann war es irgendwann nur noch so, fuck, ich muss irgendwie halten, ich muss es halten, ich muss es halten. Und ich hatte mir eigentlich auch genau vorgenommen, ja, wenn dann noch was geht, nochmal so oben raus steigern. Also ich habe es, ich darf das nochmal besser machen.
Okay, gut, dann sprechen wir beim nächsten Mal, wenn du einmal wieder eine machst drüber. Jetzt haben wir fast 1:20 gesprochen, wir müssen mal langsam zum Ende kommen. Wir haben einige Sachen aus den letzten Feedback ist heute aufgegriffen, was echt schön war. Gerade dieses Ernährungsthema haben wir relativ groß gemacht. Als wir am Anfang über die Folge gesprochen haben, haben wir gesagt, hey, wir schauen mal, wie groß wir das Ernährungsthema werden lassen. Ich glaube, für alle Menschen da draußen, die sich jetzt eine Folge dazu gewünscht haben, war das sehr schön, das alles zu hören. Was, glaube ich, auch immer sehr wichtig ist, klarzustellen, ist, häufig hat man natürlich auch, wenn man diese Fragen stellt, eine Erwartung, eine sehr klare Antwort zu bekommen. Diese klare Antwort ist leider in der Hinsicht dann auch von unterschiedlichen Umgebungseinflüssen abhängig und die gibt es ganz häufig nicht. In den Webinaren, die wir montags bei unserem Training-Abo führen, gibt es eine liebe Grüße an der Stelle an Sie, wenn Sie es jetzt hört. Ich bin mir ziemlich sicher, Sie wird es hören. Sie fragt immer nach einem Blankoscheck. Oder ich habe gesagt, sie fragt immer nach einem Blankoscheck für zum Beispiel eine Vorbereitung für einen 10-Kilometer-Lauf oder für einen 5-Kilometer-Lauf die letzte Woche davor. Und ich muss dann regelmäßig sagen, hey, ich kann dir den Blankoscheck gerade nicht geben, weil dieser 5-Kilometer-Wettkampf oder der 10-Kilometer-Wettkampf, der hängt nicht unmittelbar alleine von den letzten 5 Tagen davor ab, sondern von ganz viel, was davor schon passiert ist. Ich kann dir sehr gerne helfen und das mache ich auch bei der Umsetzung der letzten 5-6 Tage vor dem Wettkampf und wir können da gemeinsam drüber sprechen, dann können auch andere in dem Webinar was draus ziehen, aber es gibt nicht diese klare, deutliche Antwort darauf und das ist was es manchmal schwer macht, glaube ich, eine sehr klare Antwort darauf zu finden. Aber ich glaube, wir haben sehr viel, sehr Relevantes und sehr viel Interessantes, vor allen Dingen nochmal über dieses Ernährungsthema heute besprochen. Und sollten bei der nächsten Folge, die wir aufnehmen, uns vor allen Dingen dann nochmal den Übertrag davon hinsichtlich einem Deep Dive wirklich in den weiblichen Zyklus anschauen.
Sehr gerne.
Gut, dann würde ich jetzt sagen, lass uns die Folge für heute beenden. Ich werde dich jetzt guten Gewissens Richtung St. Moritz schicken mit Philipp morgen und freue mich schon auf die nächste Folge, die wir aufzeichnen werden. Vielleicht in Persona, vielleicht remote, das schauen wir uns mal an. Und ansonsten kann ich nur sagen an alle Menschen da draußen, gerne wie beim letzten Mal, gebt uns gerne ein Feedback zu der Folge heute, auch gerne Wünsche für nächste Themen.
Ja, auch wenn wir vielleicht jetzt in euren Augen Aspekte ausgelassen
genau,
haben,
richtig.
Die ihr euch gewünscht hättet, wäre ja auch spannend, können wir natürlich Absolut. Ja auch vielleicht dann nochmal aufgreifen.
Genau, und ansonsten kann ich nur sagen, vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.
Dankeschön, bis bald, ciao.
Ciao.